Millanton Meets. Die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022-23.
Dann ab 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Herzlich willkommen zur Saisonvorschau. Ich bin Debbie und ich begleite euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit Fans der 17 anderen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. Viel Spaß! Der fünfte Teil unserer Saisonvorschau widmet sich den drei Vereinen, die über 500 Kilometer vom Millerntor entfernt liegen und damit für uns die drei längsten Auswärtsfahrten in dieser Saison bedeuten. Den Anfang macht der Karlsruher SC. Marie ist 1998 in Karlsruhe geboren und hat ihre gesamte Kindheit und Jugend dort verbracht. Heute wohnt sie in Dortmund und studiert auf Lehramt. Fußball hat seit klein auf einen großen Teil in ihrem Leben eingenommen. Schon seit dem dritten Lebensjahr spielt sie Fußball im Verein und seitdem sie denken kann, ist sie Fan des KSC. Da beide Eltern Vollzeit arbeiteten und ihr Vater Physiotherapeut beim KSC war, wurden sie und ihre Schwester oftmals unter der Woche von ihm mitgenommen und dort betreut. Ihre Mutter hat sie daher auch mit 2 Jahren schon mit ins Stadion genommen. Ja, durch ihren Vater hat Marie seit ihrer Kindheit eine Dauerkarte und besitzt sie trotz der Entfernung nach Dortmund noch immer.
Wir sind beim KSC angekommen und ich darf Marie begrüßen. Moin.
Hallo.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. HörerInnen der letzten Ausgabe dieser Saisonvorschau kennen dich schon und haben dich vielleicht auch nochmal dann im Rasenfunk sogar gehört. Wir starten direkt thematisch rein. Letzte Saison, Platz 12, 41 Punkte. Ausgeglichenes Torverhältnis relativ mit 54-55, 9 Siege, 14 Unentschieden, 11 Niederlagen. Klingt so nach klassischem Mittelfeldplatz. Wie blickst du auf die vergangene Saison zurück?
Ja, ich glaube, ganz zum Anfang kann man mal sagen, dass die Saison schon ziemlich entspannt für uns vergleichsweise war. Aber trotzdem war es sehr schwankend, die Saison. Die Konstanz hat ziemlich gefehlt, fand ich bei uns. Wir haben vor allen Dingen sehr viele Gegentore bekommen, auch wenn das Torverhältnis ausgeglichen war, was aber auch sehr daran lag, dass wir vorne halt mit Philipp Hofmann einen sehr starken Stürmer hatten. Ja, und man hat einfach gemerkt, nach dem Klassenerhalt war die Luft raus. Es hat auch irgendwie ein bisschen die Motivation dann gefehlt. Klar hat man auch durchgewechselt. Aber im Nachhinein würde ich jetzt mal sagen, dass ein einstelliger Tabellenplatz schon schöner gewesen wäre. Natürlich hätte der mehr Geld gegeben, aber auch einfach finde ich, man hätte sich mehr belohnt. Und auch gerade für Neuzugänge wäre ein Schlägertabellenplatz einfach viel attraktiver gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz, es war eine entspannte Saison für uns, wenn man rückblickend mal drauf schaut. Und damit kann man dann doch eigentlich ganz zufrieden sein. Natürlich ist immer mehr drin, aber ja, man sollte sich nicht beklagen über Platz 12.
Ja, ich denke auch, wenn man früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, ist das ja schon mal die halbe Miete gewonnen sozusagen.
Ja, das stimmt. Ich meine, 41 Punkte, man sagt immer so 40, okay, Klassenerhalt sicher. Jetzt waren wir auch nicht viel über den 40, aber wir waren schon ziemlich früh eigentlich dann doch auf der sicheren Seite.
Ja, ich glaube, also dieses Jahr vergangene Saison hätten auf jeden Fall weniger Punkte zum Klassenerhalt gereicht. Ich habe jetzt die Tabelle gar nicht vor Augen, aber ja, mit jenseits der 40 war man da schon ganz gut dabei. Euer Trainer ist seit Februar 2020, also seit über 2 Jahren, Christian Eichner, ist auch relativ ungewöhnlich. Gut, diese Saison, also es war letztes Jahr noch anders, diese Saison gibt es einige Trainer, die auch schon die vergangene Spielzeit dabei waren. Er ist aber jetzt trotzdem einer, der schon noch ein Stück länger da ist. Wie beurteilst du seine Arbeit? Ich weiß, du warst letztes Jahr auf jeden Fall auch schon ein großer Fan von ihm.
Ja, da hat sich auch nichts dran geändert. Also ich bin immer noch ein komplettes Eichner-Fangirl, wenn man das so sagen kann. Ich vertraue ihm und seinem Team einfach komplett in dem, was sie tun, in dem, was sie machen. Auch wenn es auf den ersten Blick manchmal vielleicht für uns Fans jetzt komisch erscheint, was er da macht. Aber ich finde es einfach total bemerkenswert, was er aus der Mannschaft gemacht hat, seitdem er da ist. Auch, dass er jetzt schon so einen langen Zeitraum da ist, ist jetzt bei unseren Trainern auch nicht so üblich. Und ich meine, wenn man mal schaut, wie er den KSC damals übernommen hat, ohne große Vorerfahrungen. Wir waren kurz vorm Abstieg und ja, jetzt ist es wirklich eine stabile Mannschaft geworden. Er weiß vor allen Dingen, wie er die einzelnen Spieler und gerade auch die einzelnen Charaktere, die manchmal auch schwierig sind, anzupacken hat. Wie er gerade auch mit den jungen Spielern umzugehen hat, wie er die einzubauen hat, dass sie nicht überfordert werden, aber trotzdem auch gefördert werden und gefordert werden halt gerade auch. Und Ja, ich glaube, ihm kommt es einfach sehr zugute, dass er selber mal im Verein gespielt hat, selber Spieler war, nah an der Mannschaft dran ist, jetzt auch nicht einen großen Altersunterschied zu vielen Spielern hat und sie ihn respektieren, aber ihn auch gleichzeitig nicht irgendwie, sondern als Teil der Mannschaft sehen und nicht irgendwie, okay, er ist unser Trainer, hat gar nichts mit uns zu tun, sondern wirklich, die sind eine Einheit, finde ich, einfach inzwischen geworden und das ganze Team macht da echt eine gute Arbeit und ja, ich sage immer wieder, wir können uns mehr als glücklich schätzen, dass wir so einen Trainer haben und ich glaube, er wird in der Zukunft auch viele weitere Trainerstationen haben und auch sehr erfolgreich werden, ja, aber ich bin froh, dass er aktuell noch bei uns im Verein ist und ich hoffe natürlich, dass er noch sehr lange bei uns bleibt und auch noch einige Erfolge mit uns verbuchen kann.
Dann musst du ja fast hoffen, dass es nächste Saison nicht deutlicher einstelliger Tabellenplatz wird, sonst weckt er bestimmt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Und also hat er denn die Erwartungen so dann jetzt in seiner 2,5-jährigen Amtszeit demnach erfüllt, wenn man weiter an ihm festhält?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben jetzt nie uns auf die Fahne geschrieben, okay, wir wollen jetzt innerhalb von 2,5 Jahren aufsteigen, sondern das Ziel war wirklich erstmal eine Stabilität reinzubekommen in die Mannschaft, in den ganzen Verein und Ruhe reinzubekommen. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Ich meine, klar will man dann irgendwann natürlich oben mal wieder anklopfen. Ich glaube, jeder Trainer möchte auch mal in der ersten Liga spielen. Ich glaube, jeder Spieler ja auch. Aber wenn man so rückblickend schaut, dann hat er auf jeden Fall die Erwartungen, finde ich, mehr als erfüllt.
Okay, dann schwenken wir mal vom von der Position des Trainers über auf die Mannschaft, mit der er dann in der kommenden Saison arbeiten darf, kann oder auch muss. Ich würde tatsächlich in deinem Fall, weil das glaube ich ein größeres Thema ist als die bisherigen Zugänge, zumindest würde ich das von außen so beurteilen. Und du hast den Namen eben schon erwähnt, der Abgang von Philipp Hofmann ist sicherlich, ja, was das Thema Transfers oder bisherige Transfers angeht, der Name, der da am meisten raussticht. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man gerade unsere letzte Saison anschaut, ist nun mal so, dass Philipp Hofmann bei uns einfach rausgestochen hat. Er war unsere Lebensversicherung. Ohne ihn hätten wir den Klassenerhalt wahrscheinlich nicht geschafft, kann ich mal ganz klar so sagen. Und er ist einfach nun mal jetzt ein Mega-Verlust für uns. Und ich glaube, die größte Aufgabe diese Saison ist es zu schauen, wie kann man ihn kompensieren? Kann man ihn kompensieren? Kann man ihn ersetzen? Wie gestaltet man jetzt die ganze Spielweise, die ganze, ja, ich meine, unser Spiel hat sich halt nur mal um ihn gedreht. Er war einfach vorne, man konnte ihn immer anspielen, sei es als Sicherung des Balls, als Ballverteiler, aber gerade auch als Torschütze. Deshalb, ja, mit ihm ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Mannschaft weggebrochen. Und ich glaube, das ist die große Frage, die diese Saison bisher so um den Verein und die Mannschaft kreist. Wie kann man Philipp Hofmann kompensieren? Kann man ihn kompensieren? Und ja, wie wird sich das alles gestalten, jetzt da er leider nicht mehr bei uns ist?
Dann bleiben wir doch mal kurz direkt bei seiner Position und ob man ihn ersetzen kann. Ihr habt jetzt zumindest schon mal insofern reagiert, als dass ihr Mikkel Kaufmann ausgeliehen habt. Vielleicht auch schon als eine Idee, um da vorne im Sturm einen Ersatz für Hofmann zu haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war ja klar, dass wir irgendwie neue Stürmer brauchen. Deshalb, ich halte zum Beispiel sehr viel von Kaufmann. Ich glaube, er hat viel Potenzial. Und daneben haben wir auch noch den Rapp verpflichtet, der ja ein ähnlicher Spielertyp ist wie Hofmann, der auch groß gewachsen ist, kopfballstark ist. Und ja, die Sache ist halt, ich glaube, man darf jetzt als KSC-Fan nicht mit den großen Erwartungen, also das heißt, man sollte schon klar Erwartungen haben an die Spieler, man sollte jetzt aber nicht erwarten, dass sie jetzt so einschlagen können wie Hofmann. Das wird ihnen, glaube ich, auch nicht gerecht werden. Ja, man muss schauen, wie man das Ganze jetzt auslegt, ob man jetzt weiterhin ein 4-2-3-1 mit einer einzelnen einem einzelnen Stürmer vorne macht oder ob man nicht vielleicht doch sogar eher eine Doppelspitze jetzt anstrebt. Ja, ich bin gespannt, wie die neuen Stürmer einschlagen werden. Natürlich hat man Erwartungen, nachdem jetzt Philipp Hofmann ein sehr, sehr guter Stürmer war, aber ja, wie gesagt, man sollte jetzt sie auch nicht irgendwie von ihnen erwarten oder von ihnen sozusagen verlangen, dass sie das gleiche an den Tag legen, was Philipp Hofmann uns letzte Saison, bis er die ganzen letzten Saisons gegeben hat. Sondern ich finde, jetzt sollte die Verantwortung auf der ganzen Mannschaft liegen. Andere müssen jetzt auch ihren Teil dazu beitragen, dass vorne mehr Tore geschossen werden. Man sollte sich nicht nur auf einen Stürmer jetzt wieder fixieren, sondern irgendwie schauen, dass man sein Spielsystem vielleicht auch verändert in der Hinsicht.
Dann hast du ja schon wunderbar eine Frage aus der Hörerinnenschaft so ein bisschen mit beantwortet. Und das kann natürlich durchaus sein, dass das so ein, also mit Simon Rapp und Mikkel Kaufmann, dass das so ein kongeniales Duo werden könnte da vorne. Also ich meine, Rapp ist 29, Kaufmann erst 21. Da ja, können beide sicherlich voneinander vielleicht auch profitieren, auch auf dem Platz direkt miteinander.
Ja.
Das war jetzt eine Position, die sicherlich eine große Baustelle bei euch war und vielleicht auch noch ist. Man wird es sehen. Wen würdest du denn sonst aus den bisher bekannten Zu- und Abgängen hervorheben? Auf wen freust du dich und ja, wem weinst du vielleicht ein bisschen hinterher, dass er jetzt nicht mehr da ist?
Ja, einerseits weine ich auch noch einem Benjamin Goller hinterher, weil ich finde, dieser Spieler hat ein sehr, sehr großes Potenzial und meiner Meinung nach ist Christian Eichner einfach ein sehr, sehr guter Trainer, wäre er für ihn gewesen. Klar, er ist dann, als wir ihn ausgeliehen hatten letzte Saison, auch etwas hinter seinen Erwartungen geblieben, aber ich meine, er hat jetzt bei Werder Bremen auch nicht so viel gespielt gehabt, war da auch wieder ausgeliehen dann und ja, ich hätte ihn gern noch sehr lange bei uns gesehen, beziehungsweise ich hätte sehr gern gesehen, dass wir ihn fest verpflichten, aber ja, war jetzt nicht der Fall. Dafür haben wir den Rase verpflichtet, der auch ein junger Spieler ist, auch viel Tempo mitbringt über die Außenbahn. Da bin ich auch sehr gespannt auf ihn. Ich habe große Erwartungen an ihn, dass er da über die Außenbahn noch jetzt wieder viel Tempo reinbringt und hoffe, dass wir dadurch einfach unser Spielsystem auch ein bisschen verändern können, viel mehr Tempo drin haben, über die Außen gefährlicher werden und ja, einfach auch mehr Kreativität vielleicht damit in den, ins Spiel bringen, was oftmals leider gefehlt hat in letzter Saison, sondern das war ja wirklich einfach nur lange Bälle auf Hofmann.
Ja, also kurz der vollständige Tabe, Arase kommt ablösefrei von Rapid Wien.
Genau.
Ist auch erst 23, also da ist sicherlich auch möglicherweise einiges an Potenzial. Gibt es denn jemanden im aktuellen bestehenden Kader, wo du sagen würdest, der könnte Spieler der kommenden Saison werden?
Ja, wenn ich jetzt mal so überlege, wäre, glaube ich, Marvin Wanicek mein Spieler der Saison. Der war ja letztes Jahr schon ein großer Leistungsträger bei uns. Der ist nun mal einfach, sage ich mal, der würde auch in der ersten Liga gut spielen können. Da bin ich auch immer noch sehr froh, dass er bei uns ist, weil er nun mal einfach unser Spielmacher dann hoffentlich auch nächste Saison weiterhin sein wird. Der hat einfach ein Megatalent, ist sehr kreativ, auch am Ball, kann einen Ball halten, Ball verteilen und ja, wenn man mal sieht, was der kann und welches Potenzial er hat, was er dann hoffentlich nächste Saison noch weiter ausschöpfen wird, ist es für mich aktuell, wenn ich auf den aktuellen Kader schaue, so mein Spieler der Saison nächste Saison.
Okay, schauen wir mal, ob er an die, ja, an die Ansprüche oder an die Begeisterung, die du jetzt anscheinend vergangene Saison für ihn hattest, ob er daran anknüpfen kann. Hast du noch was du erwähnen möchtest in Bezug auf Trainer, Kader und allgemein die sportliche Situation?
Nee, also ich hoffe einfach, wie gesagt, dass wir das von Hofmann kompensieren können und vor allen Dingen, dass unsere Defensive einfach stabiler wird, dass wir da nicht mehr so anfällig sind für Gegentore. Leider war in den bisherigen Testspielen schon oftmals sehr viele Gegentore. Ja, wie gesagt, unsere Defensive muss einfach stabiler werden. Ich hoffe, dass Christian Eichner das irgendwie hinbekommt. Ich meine, unsere Defensive an sich ist nicht schlecht. Klar haben wir jetzt schon sehr viele Innenverteidiger, die verletzt sind. Deshalb haben wir auch den Ballas ja noch nachverpflichtet als Innenverteidiger. Ich hoffe, dass man das irgendwie bis zum Saisonstart noch alle irgendwie so ein bisschen fit bekommt und dass ja die Defensive einfach stabil wird.
Okay, hinten eine etwas größere Baustelle, die man vielleicht noch ein bisschen ausbessern muss. Und vorne hat man zwar schon dran angefangen zu arbeiten, aber er hofft sich noch, dass es auch funktioniert.
Genau, so kann man es gut zusammenfassen.
Okay, dann schauen wir mal ein bisschen aufs Drumherum. Eine Frage aus der Hörerinnenschaft beschäftigt sich so mit den ZuschauerInnen-Interessen rund ums Stadion, also entweder im Stadion selbst oder auch drumherum. Das ist ja bei euch auch ein besonderes Thema, weil der neue Wildpark ja noch gar nicht so alt ist. Vielleicht kannst du dann auch mal so ein bisschen was zum Stand des neuen Stadions irgendwie wie sagen und was dir vielleicht trotzdem noch fehlt oder was du gerne noch durchsetzen würdest, was das da noch geben sollte.
Ja, also ich glaube, viele haben ja mitbekommen, oder ich glaube, alle haben eigentlich mitbekommen, dass unser Stadion ja neu gebaut wird aktuell. Es ist ja auch leider noch nicht fertig. Ich glaube, wir Fans hoffen jetzt alle, dass es so schnell wie möglich fertig wird, damit wir einfach noch mehr Stimmung einfach an den Tag legen können. Ich meine, wenn halt einfach Tribünen fehlen, dann schallt es nur mal heraus, dann ist es einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man wirklich das Stadion dann fertig ist. Ich glaube aber, mit dem neuen Stadion haben viele Fans das bekommen, was sie eigentlich wollten, weil wir einfach jetzt viel näher am Spielfeld sind und nicht mehr diese Laufbahn haben zwischen Zuschauern und Spielfeld. Man ist einfach viel näher dran, man ist kompakter und dadurch entsteht einfach eine ganz andere Stimmung, wie es vielleicht davor der Fall war. Ja, ich glaube, aktuell sind eigentlich damit alle ziemlich zufrieden, auch wie es sonst so im Verein läuft, auch um Stadion herum. Es wirkt alles viel professioneller. Ja, es gab jetzt ein paar Beschwerden, weil die Getränke zu lange gebraucht haben und alles, aber ich glaube, das braucht einfach noch so ein bisschen. Man merkt aber auch einfach, dass der KSC so ein bisschen moderner wird in der Hinsicht, weil man jetzt zum Beispiel, eigentlich total banales Beispiel, aber man kann jetzt inzwischen mit Karte zahlen am Getränke- und Essensstand, was vorher einfach nie der Fall war. Ja, ich glaube einfach, was wichtig ist für jeden Fan, dass man sich weiter mit dem Verein identifizieren kann. Auch wenn es jetzt darum geht, klar, der Verein braucht mehr Geld, klar, der Verein braucht Sponsoren, aber man sollte schauen, dass man trotzdem immer noch der Verein ist, für den man eigentlich steht und dass man nicht zu sehr in diese Schiene mit Investoren halt auch kommt, sondern sich einfach Gedanken machen muss, okay, was sind wir, was wollen wir? Klar wollen wir sportlich auch was erreichen, aber wie sehr schaffen wir das auch, ohne uns sozusagen zu verkaufen in der Hinsicht? Ich glaube, dass ist so das größte Problem, was jetzt vielleicht entstehen könnte, weil man einfach vielleicht auch dann zu viel will, gerade jetzt mit neuem Stadion und dann auch Erwartungen, die dadurch mitkommen. Aber man sollte sich sozusagen nie verkaufen in der Hinsicht und dann vielleicht erstmal schauen, dass man in der zweiten Liga stabil bleibt und dann irgendwann das auch aus eigener Kraft schafft und nicht jetzt sich sozusagen neue Investoren auch sucht oder irgendwelche Großinvestoren und dann endet man wie andere Vereine. Ich glaube, so das sind die Zuschauerinteressen, die aktuell auch so ein bisschen mitklingen, gerade jetzt, wenn es ums ganze neue Stadion, wie richtet man sich aus und so weiter geht.
Okay, also schon wesentlich weiter gefasst als vielleicht nur, also weiß ich nicht, mein persönliches Interesse ist zum Beispiel, dass es Pommes am Millerntor gibt. So, das ist dann so ein bisschen.
Ja, die gibt's bei uns.
Ja, das ist ein kleiner frommer Wunsch sozusagen, aber dann ist ja auch ganz schön, wenn du das so ein bisschen weiterfasst und sagst, ja, dass ihr einfach ja euch erhofft, dass der neue Weg, der da vielleicht eingeschlagen wurde mit dem neuen Stadion, dass da trotzdem an den alten Werten und so weiter festgehalten wird, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, dass man sich zwar neu ausrichtet, aber trotzdem sich treu bleibt. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, ja, so, das ist gut zusammengefasst. Ich meine, bei uns gibt es auch sowas wie, dass die Stadionwurst vielleicht mal ein bisschen besser schmeckt und immer riecht, entweder nicht verbrannt ist oder nicht komplett, entweder sie ist roh, manchmal sie ist komplett verbrannt, aber ja, ich glaube, das war schon immer so beim KSC, da hat man sich dran gewöhnt und ja, deshalb habe ich dann eher auf solche Richtungen geschaut.
Ach, auf den Dorfplätzen dieser Welt kann man noch eine Stadionwurst umsonst haben, wenn die VerkäuferInnen sagen, ey, die ist zu verbrannt, da kann ich dir keinen Euro 50 für abnehmen.
Ja, und die Bierpreise sollten nicht zu hoch gehen, das ist auch sehr wichtig.
Ja gut, das weiß ich nicht, wie es Stand bei euch ist, aber bei uns wurden sie jetzt erhöht im Zuge dessen, dass einfach die Kosten ringsrum, das betrifft ja nicht nur Stadionbiere, sondern viele wirtschaftliche Bereiche momentan. Von daher wird da ein bisschen was draufkommen. Total krummer Betrag von 4,70 Euro, wo ich wahrscheinlich mir schon denken kann, dass ich einfach immer auf ein Fünfer pro Bier aufrunde, weil auch sonst, wenn du für mehrere Leute mitholst, wie willst du dir denn 4,70 Euro geben lassen? Das ist ja völliger Quatsch. Von daher einfach immer ein Fünfer pro Bier rechnen, dann ist das auch immer noch okay. 1 Euro pro 100 Milliliter finde ich immer noch für ein Stadionbier vertretbar. Und wie gesagt, man kann ja auch war auch schon lange im Vorfeld kommuniziert, jetzt ist es letztendlich dann auch umgesetzt. Das ist noch in Ordnung und wie gesagt, ja auch nachvollziehbar. Aber ihr bekommt, also man kann mit Karte zahlen, aber ihr bekommt nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Wildpark-Card oder sowas, so, wo man dann Geld drauflädt oder sowas.
Nee, das wäre ich auch total dagegen. Also sowas finde ich echt grauenhaft. Ich sehe es in anderen Stadien. Ich habe auch so viele Stadiondeckel aus anderen Stadien, wo einfach noch keine Ahnung, wie viel Geld drauf ist. Und da bin ich absolut dagegen. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir sowas noch nicht haben und hoffentlich auch es weiterhin die Möglichkeit geben wird, selbst wenn wir sowas einführen, dass man auch einfach so noch mit Geld zahlen kann und nicht unbedingt jetzt nur mit sowas zahlen kann.
Ja, also ich meine, also zumindest da, wo ich das bisher hatte, also auf Schalke zum Beispiel zuletzt, da konnte man sich zumindest den Restbetrag nach dem Spiel auch auszahlen lassen. Also zumindest für Gästefans ist das ja ganz nett, wenn du dir schon gesagt wird, okay, wenn du hier was kaufen willst, dann brauchst du diese Karte. Aber du kannst dir dann den Restbetrag am Ende des Spiels auch auszahlen lassen. Das ist ja sonst, dann hast du eine Schublade voll mit irgendwelchen Verzehrkarten und keine Ahnung, wie da noch drauf ist. Das ist ja dann auch, das ist ja auch keinem mitgeholfen. Also außer dem Verein, der das Geld von dir dann immer noch hat. Gut, dann erstmal die Frage an dich, bevor wir so ein bisschen in den Ausblick gehen. Gibt es noch was rund um den KSC, was du hier gerne noch ansprechen wollen würdest?
Tatsächlich eigentlich nicht. Ich glaube, so mit dem, was bisher angesprochen wurde, ist eigentlich alles drin, was ich sonst auch angesprochen hätte.
Wunderbar, das spricht ja dafür, dass ich die Aspekte, die gerade bei euch wichtig sind, grob abgedeckt habe. Dann schauen wir mal ein bisschen voraus. Die ersten Pflichtspiele diese, also kommende Saison, sind ein Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Dann kommt der erste FC Magdeburg zu euch. Dann fahrt ihr im DFB-Pokal zur TSG Neustrelitz. Und dann nach Fürth. Was glaubst du, wie startet der KSC in die kommende Saison?
Also ich glaube, es wird echt schwierig werden. Ich meine, gerade wenn man jetzt mit einem Auswärtsspiel startet, ist jetzt nie leicht. Dann aber noch in Paderborn. Ich finde, Paderborn ist so eine Mannschaft, die ist immer schwer zu bespielen. Zumindest tut sich der KSC da immer schwer. Die, finde ich, ist so eine Mannschaft, die kann man noch nicht einschätzen. Entweder die spielen da wie keine Ahnung wer oder sie haben halt einen komplett schlechten Tag. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Dann kommen mit Magdeburg ein Aufsteiger, die sich wahrscheinlich dann erstmal defensiv orientieren werden. Da stelle ich mir dann die Frage, wie sehr sind wir inzwischen so weit entwickelt, dass wir auch selber mal ein Spiel machen können, selber ein Spiel gestalten können, wenn wir dann nun mal Spiele haben werden, in denen wir mehr Ballbesitz haben werden, weil gerade in der letzten Saison war es dann eher so, Spiele, in denen wir das Spiel machen mussten, sind uns sehr schwer gefallen, sondern wir waren lieber eher die Mannschaft, die reagiert hat und nicht die Mannschaft, die agiert hat. Ja, ich glaube, gerade so ein Aufsteiger ist jetzt auch nie unbedingt wirklich ein leichter Gegner. Die wollen sich ja, wie gesagt, auch erstmal irgendwie ein bisschen defensiv hinten reinstellen. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ja.
Also ich glaube, gerade bei Magdeburg, also ich kann ja insofern aus Erfahrung sprechen, als dass wir in der vergangenen ersten Pokalrunde auf sie getroffen sind. Und also die haben sich zumindest, gut, das war jetzt auch ein Pokalspiel, aber sie haben ja auch die Liga unglaublich dominiert und irrsinnig viele Punkte gesammelt und Tore geschossen. Also gut, ist jetzt natürlich die Frage, wie man sich in der neuen Situation als Zweitliga-Aufsteiger präsentiert, aber ich glaube nicht, dass die sich wie so manch andere Aufsteiger in der Vergangenheit komplett hinten reinstellen, sondern die werden schon versuchen, da offensiv auch das Spiel mitzugestalten. Kann ich mir jetzt zumindest bei Magdeburg vorstellen.
Dann machst du mir schon mal Hoffnungen für das Spiel, das klingt schon mal besser.
weil ihr sie dann auskontern könnt, oder was?
Ja, wie gesagt, also bei uns war es letzte Saison echt so, wenn wir das Spiel machen mussten, man hat einfach gemerkt, dass oftmals einfach die Idee fehlt, die Kreativität fehlt und man einfach dann wirklich so dachte, okay, was macht man jetzt mit dem Ball? Sondern wirklich, wenn wir dann Balleroberung hatten, war unser Spiel eher, okay, wir spielen entweder einen langen Ball auf Hofmann oder wir probieren halt irgendwie schnell umzuschalten. Und ja, das war dann echt so. Aber Gegner, die sich hinten reingestellt haben, da wurden wir dann eher ausgekontert, als ja, dass wir irgendwie wirklich das Spiel gemacht haben. Deshalb war die Mannschaft, glaube ich, immer froh, wenn sie Gegner hatten, wo sie dann wirklich einfach reagieren konnten. Ja. Aber wer weiß, wie es Magdeburg machen wird. Ich glaube, bei dem wird es ja auch viel darauf ankommen, wie das erste Spiel von denen selber laufen wird. Mal gucken.
Ich glaube, die empfangen Düsseldorf am ersten Spieltag.
Ja.
Aber die sind auf jeden Fall offensiv nicht zu unterschätzen.
Ja, das stimmt. Ja, und dann Pokal, ja, Neustrelitz, keine Ahnung, klar, letzte Saison war der Pokal wirklich ganz gut bei uns. Ich meine, wir sind weit gekommen, aber gerade dann so, ich glaube, unterklassige Vereine sollte man, ja, hätte ich Bödern aber niemals komplett unterschätzen. Klar, man geht mit der Erwartung hin, man muss gewinnen, man sollte gewinnen, aber ja, ich bin wirklich gespannt. Ich traue es dem KSC auch in Erstrunden aus zu. Ich traue ihnen aber auch zu, dass sie die da mit 5-0 vom Platz schießen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig, es einzuschätzen, weil wir uns oftmals auch in der ersten Pokalrunde gegen Unterklassige schwer getan haben. Da war wirklich eher, wenn wir in der ersten Pokalrunde gegen Höherklassige oder gegen Vereine, die nur eine, zwei Liga unter uns waren, haben wir uns leichter getan. Aber ja, da bin ich mal auch optimistisch und sage, das schaffen wir. Ich hoffe es wirklich. Ja, und dann nach Fürth. Ich meine, die sind auch ein Absteiger. Ist halt die Frage, wie sehr sie, wie schnell sie dann in der zweiten Liga zurechtkommen, wie sie sich da einfinden. Ist ja komplett unterschiedlich. Ich meine, man hat letzte Saison gesehen an den Absteigern, die haben auch erstmal gebraucht, siehe Werder Bremen zum Beispiel, bis in der zweiten Liga wirklich angekommen waren. Da ist, denke ich mal, auf jeden Fall was drin, aber ja, ich glaube, es gibt leichtere Anfangsprogramme, aber man sollte sich jetzt auch nicht kleinreden, sondern man sollte wirklich dann sagen, okay, ich meine, wir wollen dann auch unsere Punkte holen, wir müssen unsere Punkte holen, wir müssen schauen, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen und ja, einfach schauen, dass wir da, sag ich mal, so einen Pokalsieg holen und aus den ersten drei Spielen, ja, schon so 4 Punkte eigentlich, würde ich schon gerne einplanen.
Okay, klingt ja dann durchaus doch nach einem, ja, erfolgreichen Bestreiten des, wie du sagst, eher schwierigen Auftaktprogramms. Wobei, also Fürth ist halt jetzt im Vergleich zu Schalke und Bremen, die kennen die zweite Liga ja schon eher, ne? Also das ist ja schon, die können sich da sicherlich schon eher direkt mit anfreunden. Aber natürlich ist es erstmal auch wieder ein Ankommen und man muss gucken, wie schnell sie das dann umsetzen können. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage und zwar, welches Tier ist der Karlsruher SC in der kommenden Saison?
Über die Frage habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht, weil ich es echt schwierig finde zu beantworten.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich glaube, ich habe das jetzt erstmal mir Gedanken gemacht, einfach mal die Defensive, dachte ich mir, ich würde gern einfach ein Elefant sein, einfach alles abwehren, okay. Einfach stabil hinten stehen, weil die letzte Saison wirklich komplett Chaos hinten war. Deshalb habe ich mich irgendwie mit einem Elefant für hinten identifizieren können. Ja, und vorne hoffe ich auf irgendwie ein schnelles Tier, irgendein Gepard oder sowas. Ein Elefant und ein Gepard passen jetzt nicht wirklich zusammen, aber...
Ein Elepard.
Ja, genau, ein Elepard werden wir einfach sein. Wir sind einfach 2 Tiere in einem. Einfach mal ein bisschen Schnelligkeit. Ich meine, wir haben jetzt schnelle Spieler auch im Kader und dass man die Schnelligkeit dann wirklich mal nutzt und ja auch mal ein anderes Spiel bei seinen Tag legt, anstatt hohe Bälle auf den Stürmer. Deshalb war das jetzt so ein zweigeteiltes Tier.
Ich stelle mir jetzt gerade bildlich im Kopf vor, wie das ein Tier aussieht, was hinten aussieht wie ein Elefant und vorne wie ein Gepard. Das hat ein leichtes Gefälle nach vorne hin. Aber also hast ja schön begründet, was du dir erhoffst und weshalb es dann eher eine Fusion aus 2 Tieren ist.
Ja.
Gut, wir werden sehen, ob der KSC das umsetzen kann. Ich bin mit meinen Themen und Fragen soweit durch. Hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir den Sack hier zumachen?
Na, so spontan fällt mir gerade nichts ein. Ich hoffe einfach auf eine gute Saison, dass es gut läuft für uns und ja, alles einigermaßen ruhig verläuft.
Dem ist doch nichts hinzuzufügen. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch auf jeden Fall vor einer Saison. Gut, und dann, Marie, danke ich dir für deine Zeit und ja, wünsche dir eine erfolgreiche und ja, auch entspannte Saison.
Ja, vielen Dank für die Einladung und kann ich nur zurückgeben.
Danke, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Noch ein Stück weiter, nämlich gut 530 Kilometer Luftlinie, ist es zum Stadion des Jahn aus Regensburg. Robert ist 34 Jahre alt und hat schon in der Jugend gegen den SSV Jahn Regensburg gespielt. Richtig Fan wurde er aber erst, als er zum Studieren nach Regensburg zog und eine Wohnung am alten Jahnstadion hatte. Als das Fanradio Turmfunk gegründet wurde, war er Gründungsmitglied und betreibt jetzt zusätzlich noch den Fan-Podcast 1889 FM. Auf Twitter findet ihr Robert unter @blogtohelp.com.
Die zweitlängste Auswärtsfahrt, zumindest nach Luftlinie, führt uns nach Regensburg und ich darf den Robert begrüßen. Moin.
Servus.
Schön, dass du da bist. Ja, wir haben schon in der Vorstellung von Debbie ein bisschen was über dich gehört, von daher können wir direkt mal mit einem kleinen Rückblick reinsteigen. Ihr wart in der letzten Saison lange oben mit dabei. Am Ende war es dann doch nur Platz 15 mit diesem magischen Wert von 40 Punkten. Welche Gründe machst du dafür aus, dass man am Ende quasi so durchgereicht wurde? Und ich habe in eurem Podcast so ein bisschen rausgehört, dass sich da eine Art Muster abzeichnet.
Ja, also ich finde, der Club hat es fast besser analysiert als wir selbst im Podcast. Also Chapeau an die Kollegen vom Club-Podcast. Also es gab, glaube ich, 3 Faktoren. Zum einen haben wir überperformt am Anfang. Das habe ich ja auch öfters mal betont, wenn ich irgendwo eingeladen war. Auch von den Expected Goals her waren wir deutlich überperformt. Und in der Rückrunde eben genau das Gegenteil. Also da haben wir weniger Tore geschossen als expected. Das war der erste Grund. Dann ein großer, eklatanter Grund für mich, der das Sing quasi ab der Rückrunde gar nicht mehr mitgespielt hat. Und der war schon ein sehr, sehr belebender Faktor für uns. Also Unterschiedsspieler, sagt man es jetzt mal so. Und mit Singh sind auch die Standards schlechter geworden. Wir haben in der Hinrunde, ich glaube, 10 Standardtore geschossen, in der Rückrunde nur noch 3 oder sowas. Und das merkt man dann natürlich, vor allem wenn es halt die 1-0-Führung ist. Und wir sind dann oft unglücklich zurückgelegen und haben es halt dann immer hergeschenkt und konnten uns nicht mehr irgendwie wehren durch irgendwelche Führungstreffer. Und die letzten Punkte waren halt dann irgendwie am Zahnfleisch daher gespielt. Albers mit dem Kopfball beim Dresden-Spiel zum Beispiel für das Unentschieden. Das Tor lag auf jeden Fall nicht in der Luft. Und ja, dann haben wir uns halt dann aufs rettende Ufer gerettet. Unterm Strich trotzdem für uns in Anführungsstrichen eine erfolgreiche Saison. Platz 14 wäre halt geiler gewesen wegen dem DFB-Pokal-Platz, dass man halt im Profitopf gewesen wäre. Jetzt müssen wir halt gegen Köln ran und ja, da ist die Wahrscheinlichkeit halt schon hoch, dass man ausscheidet, auch wenn ich frohen Mutes bin, dass wir unseren ehemaligen Sportdirektor Christian Keller dann noch ein Schnippchen schlagen.
Boah, jetzt baust du mir eine super Überleitung. Eigentlich wollte ich erst über den Trainer sprechen, aber natürlich haben wir auch aus St. Pauli-Sicht ein Interesse, über den Sportdirektor zu sprechen. Ich habe bei euch so ein bisschen rausgehört und ihr habt ja auch so ein bisschen versucht, dass das Wirken von Roger Stilz, der jetzt bei euch ist und den man hier auch noch kennt, habt ihr so ein bisschen versucht einzuordnen, wie seine Transferpolitik jetzt in diesem Sommer bisher so war. Und wie beurteilst du das im Vergleich zu Christian Keller? Ich habe so ein bisschen gehört, dass ihr den eigentlich auch so ein bisschen vermisst habt. Zumindest klang es im Podcast so. Vielleicht kannst du die beiden Personalien mal so ein bisschen gegeneinander abgrenzen sozusagen.
Ja, also von Roger Stilz kann ich halt noch nicht so viel persönlich sagen. Ich habe ihn auch erst einmal kurz am Parkplatz getroffen. Eventuell nächsten Wochen mal einen Podcast mit ihm. Aber Christian Keller ist halt ein unfassbarer Arbeiter. Ich würde mal sagen, so wie so ein Start-up-Gründer, ja, schläft im Büro, macht alles, hat alles unter seinen Fittichen. Und ja, man hat auch aus der Geschäftsstelle gehört, es war unfassbar, wo er schon auch überall war, ja, also in welchen Meetings er drin war, wie er den Verein gestaltet hat. Er war halt wirklich einer, der alles gemacht hat in diesem Verein und hatte dann natürlich auch überall seine Finger mit im Spiel, vor allem halt auch im Trainingsbetrieb und so. Da hört man, dass der Stilz jetzt nicht ganz so nah an der Mannschaft dran ist. Ist ja auch legitimer Sportdirektor, obwohl er auf der Bank hockt, Christian Keller damals eben nicht. Und ja, ich denke schon, dass auch viel Schattenkader noch von Christian Keller dabei ist. Und ich meine, wir wissen ja alle, die Scouts machen im Endeffekt die Transfers zu 90%. Wir haben zwei alte Spieler zurückgeholt, die nicht gekommen wären, wahrscheinlich, wenn es nicht so eine gute Stimmung bei uns gäbe. Aber man merkt schon, Roger Stilz baut mehr auf Erfahrung. Also wir haben deutlich mehr Spieler jetzt geholt, die schon mal die zweite Liga gespielt haben. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, sei mal dahingestellt. Christian Keller war eher der versucht hat, so ein bisschen zu spekulieren, ein Juwel aus der Regionalliga zu holen, den niemand so am Schirm hatte. Also ich sag jetzt mal so, Christian Keller-Transfers waren bisher immer unvorhersehbar. Und aber Owusu zum Beispiel war dann schon so ein bisschen ein Wunsch auch in der Fanbase und das ist dann auch gekommen. Das wäre unter Keller irgendwie gefühlt nie passiert.
Okay, das wollte Mikro gerade nicht. Dann hast du es ja ganz gut zusammengefasst, was so die beiden so ein bisschen in einzelnen Funktionen oder in einzelnen Arbeitsweisen oder wie sie die Dinge angehen, voneinander unterscheidet. Dann kommen wir jetzt doch nochmal, bevor wir auf den von dir auch schon angeteaserten, auf die von dir angeteaserten Wechsel im Kader zu sprechen kommen, nochmal kurz auf Mersatelim Begovic. Der ist seit Beginn der Saison 2019, 2020 bei euch. Und ist jetzt in der aktuellen Saison der dienstälteste Trainer nach Frank Schmidt, dem ewigen Frank Schmidt und Jens Hertel aus Rostock. Wird er weiterhin den Jahren begleiten, wenn du sagst, am Ende war das doch eine erfolgreiche Saison für euch jetzt, die vergangene Spielzeit?
Also wir haben auch alle gerätselt, wie Roger Stilz zu ihm steht und er hat sich dann schon deutlich in unterschiedlichen Interviews vor ihn gestellt, weil es gibt so eine ganz kleine Gruppe, die auf Facebook halt sehr laut ist, die schon immer Mersat kritisch gesehen haben. weil sie ihm halt nicht zutrauen, keine Ahnung, Taktik, Wechsel zu spät, halt was man so kennt im Fußballerumfeld. Aber ansonsten hat er auch von der Ultraszene, von, sagen wir mal, von unseren Podcast-Szene, vom erweiterten Kreis, vollste Rückendeckung und eben auch jetzt von Roger Stilz, wie man über diese Interviews gelernt haben. Er hat halt, Roger Stilz hat gesagt, niemand verkörpert den Jan so sehr wie Mirsad Selim Begovic, und da hat er halt auch recht. Also ein harter Arbeiter, fleißiger Arbeiter, ist schon ewig in dem Verein, über alle Zweifel erhaben, so ungefähr. Und bodenständig. Also ich weiß nicht, also was irgendjemand dagegen haben kann, den als Cheftrainer zu haben. Also ich finde es immer noch ein sehr großer Glücksgriff, dass sich Christian Keller das getraut hat, ihn damals vom Co-Trainer zum Trainer zu machen. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich meine, er hat jetzt dreimal mit fast immer den schwächsten Kader der Liga die Liga gehalten. Jetzt werden ein paar Leute sagen, aber letztes Jahr war der Kader so gut wie nie. Stimmt, trotzdem im Vergleich zu dieser krassen Liga letzte Saison. Natürlich wird Platz 12 wahrscheinlich realistischer gewesen, Platz 15 ist dann schon unterm Strich jetzt nicht das Erfolgreichste, aber deswegen würde ich niemals Mehrsat rausschmeißen oder hoffen, dass er irgendwann mal geht oder sowas. Ich hatte nur noch ein Jahr Vertrag, ich bin gespannt, wann das kommt, aber wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es gibt eine lange Winterpause. Ich denke, da wird dann irgendwann mal sich auf ein Bierchen getroffen und dann verlängert.
Genau, in der Winterpause, das haben wir im Vorgespräch gesagt, hat man durchaus Zeit, Projekte anzugehen, die vielleicht sonst in zum Beispiel dieser kurzen Sommerpause sonst liegen geblieben sind. Dann hast du ja einen Transfer auf jeden Fall schon angesprochen, der getätigt worden ist mit Owusu, kommt von Erzgebirge Aue, Mittelstürmer. Wir müssen natürlich aus St. Pauli-Sicht sagen, hier, Dejan Sojanovic ist jetzt bei euch zwischen den Pfosten, wobei du da nochmal einordnen kannst, wie denn du das einschätzt. Ich glaube, er ist auch verletzt zu euch gekommen, hat jetzt auch eine OP gehabt und so weiter. Ob du perspektivisch denkst, dass er die Nummer 1 werden könnte. Christian Fied war jetzt zuletzt ausgeliehen an Dortmund 2 und ist jetzt zu euch gewechselt. Und ein Name, den man auf jeden Fall als Zweitliga-Fan auch kennt, ist Joshua Mees, kommt auf Leihbasis von Holstein Kiel. Das wären die Namen, die ich in den Raum werfen würde. Du darfst die gerne mit Inhalt füllen und noch ergänzen, wer dir noch wichtig ist.
Okay, also ich fange mal von hinten an. Stojanovic hat mich ein bisschen gewundert, dass wir ihn quasi holen, gleich verletzt, weil ich meine, ich glaube, der Torwartmarkt ist jetzt nicht so gesättigt, dass man einen Unverletzten in gleich guten gefunden hätte. Und dass wir Ablöse für den Torhüter zahlen vermeintlich, ist auch irgendwie ein Novum für den Jan. Also Roger Stilz muss sehr, oder unser Scouting-Team muss sehr, sehr viel von ihm halten. Ich hatte ihn nicht so am Schirm, aber da habe ich mich eben in die Nesseln gesetzt beim letzten Podcast, wurde dann sehr oft verbessert in privaten Nachrichten. Also ein sehr gestandener Zweitligatorhüter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn als Nummer 1 eingeplant haben. Wir haben alle gesagt, wir könnten uns auch mit Kirschbaum arrangieren, der ist aber schon 35, hat halt die letzten zwei Ligaspiele gehalten und aus unserer Sicht unfassbar gut. Nicht das letzte, sondern das vorverletzte und das vorletzte. Und Weidinger ist halt aus der eigenen Jugend ein solider Torhüter, aber keiner, der Mittelfeld zweite Liga spielen könnte, würde ich sagen. Aber als dritter Torhüter passt es. Und Kirschbaum ist halt oft verletzt. Sonst würde ich auch sagen, wäre es ein cooler Zweikampf um Platz 1. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kirsche sich sagt, ich hock mich gerne auf die Bank. Und Stojanovic hat sicherlich den Anspruch zu spielen. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe, ist, dass er immer noch nicht gespielt hat in der Vorbereitung. Also ich, keine Ahnung, einen verletzten Spieler zu kaufen, um ihn auf Platz 1 einzusetzen, ist, das könnte man vielleicht ein bisschen kritisieren in der Transferphase. Owusu, wurde jetzt halt auch teilweise auch kritisch gesehen bei uns in der Fanszene, weil er halt nicht die krassesten Scorerwerte hat. Aber ich würde sagen, für die Rolle, die er einnehmen soll, passt er eigentlich perfekt. Wir hatten ja eben vorher Otto, eben für euch auch interessant, der eigentlich in den ersten 5 Spieltagen super geklappt hat mit, dass er mit dem Rücken zum Tor steht, die Spieler bindet, den Ball annimmt, weiterleitet. Und mit Owusu haben wir dann vielleicht mal einen, der das auch kann und vielleicht noch ein bisschen mehr Technik als Otto mit reinbringt und ein bisschen mehr Wucht. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter, dass Albers da vorne halt nicht immer so, in Dreifachdeckung steht und nichts machen kann. Joshua Mees hast du noch angesprochen, genau. Ja, ich meine, das ist ein No-Brainer, wenn der von sich aus gesagt hätte, er will unbedingt zum Jahn wechseln oder eben geliehen werden. Ich denke mal, dass wir den nicht aktiv gescoutet haben, sondern dass er auf uns zugekommen ist. Und für uns ist es ja ein Glücksfall, weil der kennt unsere Struktur, der kennt den Mehrsat, Mehrsat kennt ihn. Also für den Leihspieler das Beste, was einem passieren kann irgendwie, weil der wird so gut wie keine Eingewöhnheitszeit brauchen. In Bayern sagt man Gmade Wiesen. Feed ist natürlich interessant, vor allem der Tausch, dass ihr Bukalfa holt und wir holen Feed, weil Feed ist ja jetzt unser Bukalfa-Ersatz. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber wenn Roger Stilz den schon in der Jugendakademie gekannt hat, dann wird er ja hoffentlich wissen, was er kann. Und zumindest die Szene bei Dortmund, wo er da auf der Außenbahn jemanden so nass macht, macht ja schon mal Spaß, vor allem weil wir halt im Mittelfeld bisher noch nicht die kreativen Bomben hatten. Auch Bukalfa war das nicht, auch Besuschkow war das nicht, der mal drei Leute stehen lässt. Feed könnte mal so ein belebendes Element sein, dass wir halt nicht immer hoch und weit bringt Sicherheit spielen müssen.
Ja, also die Male, die er bei uns auf jeden Fall auch in der Profimannschaft gespielt hat, war ich auch durchaus überzeugt von ihm. Er ist halt nie so richtig an der ersten oder vielleicht sogar auch zweiten Reihe so vorbeigekommen auf seiner Position. Und von daher macht es für ihn, glaube ich, Sinn, erstmal nach dem Leihgeschäft dann auch woanders hinzugehen und dann in dem Fall zu euch, wo er dann auch wirklich die Garantie wahrscheinlich bekommen hat, dann auch viel Spielzeit zu bekommen. Das macht schon Sinn aus seiner Sicht auf jeden Fall. Jetzt hast du ein paar Abgänge schon in Nebensätzen erwähnt. Besuschkow hast du schon gesagt. Alexander Meyer als Torwart ist quasi die Erklärung, weshalb dann jetzt Stojanovic gekommen ist, nehme ich mal an. Ja, ich persönlich bin ein bisschen froh, dass Jan-Niklas Beste zurück zu Werder Bremen gegangen ist, weil ich den im Spiel, als ihr bei uns zu Gast wart, weißt du, das ist so einer von diesen Spielern, wenn er bei dir ist, findest du ihn super, wenn er beim Gegner ist, findest du ihn kacke. Das ging mir auf jeden Fall damals mit ihm so. Und Sabri Singh ist zumindest Stand heute wieder zurück bei München 2. Ich weiß gar nicht, was da sein, also bei Bayern 2, was da der Stand ist, ob man da überhaupt die Chance hatte, ihn irgendwie zu halten. Du hast ja da ganz am Anfang ausgemacht, dass er sicherlich ein Schlüsselspieler war und sein Fehlen dann euch auch gefehlt hat. Ordne mal die Abgänge für uns ein bisschen ein.
Also bei Singh kann ich gleich sagen, der sollte ja zu Werder Bremen wechseln, aber der hat dann den Gesundheitscheck nicht geschafft. Und das war ja eben auch bei uns das Problem. Er hatte wohl so eine schlimme Schambeinentzündung, dass er sich wochenlang nicht bewegen konnte und jetzt dann monatelang eben ganz leichtes Aufbautraining hatte. Also er muss eigentlich wieder von Null anfangen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann, dass Bremen sagt, ja, damit kann ich nicht rechnen. Und das ist gerade sein Problem. Wir haben ihn jetzt wahrscheinlich nicht, wir würden ihn jetzt nicht einplanen. Ich weiß nicht, wenn er sagt, kann ich vielleicht bei euch spielen, ob man sich da mit Bayern arrangieren kann. Aber der wird dir jetzt dann auch nicht mehr von vorne, von Anfang an helfen. Dann vielleicht eher dann eben nach der langen Rückrunde. Nach der langen Winterpause. Ich würde ihn schon wieder nehmen, vor allem wenn es halt irgendwie, ja, wenn Bayern das Gehalt zahlt oder so, aber ich glaube, der hat erstmal einen Knicks in seiner Karriere, leider. Es tut mir sehr leid für ihn, weil, wie gesagt, also der hat Riesenpotenzial, aber wenn du dann so, ja, so eine Scheiße am Fuß hast, dann ist er kacke. Beste hätten wir natürlich auch mit Kusshand gehalten. Ich hatte immer noch so, also alle von uns hatten so ein bisschen Hoffnung, dass wir ihn vielleicht doch irgendwie mal, dass wir uns sehr weit aus dem Fenster lehnen und ihn für 300.000 bis 500.000 € kaufen und irgendwie das Gehalt stemmen. Aber ja, das haben wir halt noch nicht im Kreuz. Da sind wir noch ein paar Halbfinales vom DFB-Pokal entfernt, um jemanden wie Beste zu stemmen. Irgendwann wird es vielleicht mal so weit sein. Aber ja, auch da sieht man mal wieder, wie gut manchmal Leihen funktionieren können. Ohne ihn wäre es schwer gewesen, diesen Klassenerhalt zu halten. Und der war ja eine Zwei-Jahres-Leihe. Im ersten Jahr hat man ihn jetzt auch nicht, war er nicht so der überragende Spieler und im zweiten Jahr zerbombt er bei einer relativ schlechten Mannschaft die zweite Liga so ein bisschen oder läuft ihn davon. Also ja, leiht eure Spieler zum Jahren, da wären sie besser. Ansonsten, ja, Besuschkow ist halt schade, weil er eigentlich jetzt schon 3 Jahre bei uns war und so ein Fels in der Brandung war. wenn jetzt ja Regensburgs-Fans zuhören, alle wissen, dass ich jetzt nicht immer der größte Besuchskopf-Fan war, weil ich halt von solchen Spielern erwarte, dass sie sich auch in schlechten Partien den Arsch aufreißen und ich auch einen Grund davon gesehen habe, dass Leute wie Besuchskopf eben, als sie gemerkt haben, ja, es geht nicht mehr weiter nach oben, weil ich habe quasi eh schon einen Vertrag in der Tasche, sich dann nicht mehr den Arsch aufgerissen haben. Also sowas nehme ich halt Spieler übel. Ich glaube, ihr werdet da genauso. Meier, gönn ich's. Der ist quasi am Ende, also seine Karriere war schon fast am Ende, dann ist er zu uns gewechselt, hat brutalen Leistungssprung gemacht und hat jetzt seinen Traum, Bundesliga nochmal verwirklicht und halt nochmal gut Geld zu verdienen, bestimmt bei Borussia Dortmund. Ob sie ihn spielerisch weiterbringt, bezweifle ich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann irgendwann mal dritter Torhüter sogar dort nur wird. Aber ja, er hat jetzt auch irgendwie an seine Rente denken müssen. Ist schade, aber ich denke, Stojanovic und Kirschbaum fangen das schon ganz gut auf. Am Torhüter wird es jetzt hoffentlich nicht scheitern, dass wir nicht absteigen.
Okay. Dann müssen wir natürlich noch über ja das Duo sprechen, was zu uns kommt von euch, wobei beide auch nur ausgeliehen waren. Bukayfa von Freiburg und Otto aus Hoffenheim. Worauf können wir uns bei den beiden freuen, aus deiner Sicht?
Also Bukayfa ist halt noch ein sehr entwicklungsfähiger Spieler. Hat jetzt in den letzten halben Jahren, finde ich, noch mal einen Sprung gemacht. Also in der Phase, wo es bei uns schlecht gelaufen ist, war er einer der wenigen, die halt ein bisschen herausgestochen sind. Ihr müsst halt jetzt schauen, dass er den nächsten Schritt trotzdem geht, weil ein Aufstiegsspieler ist er jetzt noch nicht, sage ich mal, aber er hat halt eine gute Übersicht, Ruhe am Ball, kann auch mal abziehen und ja, ist immer anspielbar. Also da kann man sich nicht beschweren, den hätte ich auch gern gehalten. Habe auch irgendwie gehofft, dass wir es schaffen, einen von den Leihspielern zu halten. Und eben nicht Otto, wenn ich ehrlich bin. Was ihr euch mit Otto gedacht habt, weiß ich nicht. Also anscheinend habt ihr ja auf dieser Position ein, zwei Verletzte, die eigentlich für Stamm geplant sind. Und jetzt ist der Otto quasi so als Übergangsspieler da, so habe ich das verstanden. Aber ich würde jetzt nicht, also ich meine, ihr habt ja ganz andere Ansprüche als wir und die hat er halt noch nicht bewiesen. Und irgendwann ist halt auch mal vorbei mit Talentstatus. Und ja, also bei uns hat er 5 bis 6 Spiele gut funktioniert und danach ist er eigentlich untergetaucht, hatte immer mal wieder Einsatzzeiten, ist aber ja nicht in Erscheinung getreten. Also ich würde sagen, eigentlich hat er sich nicht für höhere Aufgaben empfohlen. Warum ihr ihn gekauft habt, keine Ahnung.
Das weiß wohl nur Andreas Bornemann und die, mit denen er darüber gesprochen hat. Finde ich aber ganz spannend, dass du sagst, obwohl beide 23 sind, dass du sagst, der eine hat durchaus doch Potenzial und auch zuletzt Schritte gemacht. Und ja, der andere ist so ein bisschen am Ende der Fahnenstange angekommen. Jetzt mal böse formuliert, habe ich jetzt zumindest bei dir so rausgehört.
Ja, das ist natürlich irgendwie, ja, blöd, aber es gibt halt, natürlich kann Otto noch diesen Sprung machen, aber ich glaube, Bukayfa habt ihr halt schon als Entwicklungsspieler geholt. Otto, weiß ich nicht, was die Idee ist, aber Otto ist ja quasi jetzt schon seit gefühlt 15 Jahren Talent und er geht halt den Schritt nicht, ja, und Bukayfa ist jetzt eigentlich, finde ich, schon einen Schritt weiter, aber um für St. Pauli zu spielen, muss er trotzdem nochmal einen Schritt weiter gehen, sag ich mal, weil ihr habt ja trotzdem das Ziel, unter den Top 5 oder was weiß ich zu kommen, mit Schnuppern auf den Aufstieg, vor allem wahrscheinlich jetzt, wo die Liga ein bisschen ausgeglichener ist, aber Otto ist nicht der Unterschiedsspieler, der euch da vorne irgendwie ja, Siege bringt bisher. Vielleicht zaubert ihn eher den hin, aber er hat es halt bisher noch nie bewiesen. Und ja, irgendwann ist halt dann auch mal vorbei. Er ist ein solider Zweitligaspieler, also was heißt fürs untere Mittelfeld, aber dass halt St. Pauli ihn holt, hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. An seiner Stelle wäre ich nochmal einen Schritt zurückgegangen, dritte Liga, hätte die zerbombt und hätte mich dann empfohlen wieder für was Höheren oder sowas.
Okay, also eine ja, kleine, schon halb offene Wundertüte, weil man schon so ein bisschen reingucken kann und sehen, da ist nicht viel drin. Das habe ich jetzt so bei dir rausgehört. Okay, schließen wir das sportlich mal so ein bisschen ab und blicken mal wieder auf die Spieler, die noch bei euch geblieben sind und in welchem System sie denn spielen. Da haben wir zwei HörerInnen-Fragen zu bekommen und vielleicht kombinieren wir die ein bisschen, dass du sagst, okay, in welcher Grundformation oder was erwartest du dir da oder was wünschst du dir für eine taktische Grundformation und wer wird aus deiner Sicht Spieler der Saison?
Boah, okay. Also wir haben immer angefangen, also eigentlich spielen wir immer hier Viererkette hinten halt natürlich, ein Zweier Mittelfeld, zwei Außen und einen im Sturm und einen hängende Spitze mäßig, zumindest mit Bukalfa. Am Anfang der Saison haben wir auch mal mit zwei Stürmern gespielt, mit Kaliskana vorne drin zum Beispiel, aber das hat nicht so funktioniert. Wir haben auch mal gegen euch experimentiert mit einer Dreierkette. Es ist brutal schief gegangen. Und ja, unsere taktischen Optionen waren letztes Jahr halt sehr begrenzt. Das ist immer das Gleiche gewesen quasi. Und dann in der 70. Minute die gleichen oder 80. Minute die gleichen vorhersehbaren Wechseln. Das wollte man dieses Jahr besser machen. Deswegen haben wir uns vor allem vorne im zentralen offensiven Bereich, was heißt verstärkt, aber wir glauben halt, dass der Schwarz jetzt nochmal besser wird, der Owusu quasi nochmal ein anderes Spielertyp ist als der Otto. Und die Idee ist auch, ab und zu mal jetzt wieder mit zwei Spitzen zu spielen. Wie es dann im Mittelfeld aussieht, das ist für uns auch ein ganz großer Rätsel. Eigentlich ist quasi Gimba und Thalhammer gesetzt, aber eben mit Feed haben wir noch einen Spieler geholt, der ja variabel ist, der überhaupt nicht so ist wie Gimba und Thalhammer, also der so ein bisschen mehr spielerischer ist. Deswegen wird es spannend zu so sein, ob wir quasi dann versuchen, Feed eher ins Zweiermittelfeld zu bringen, also so Sechser, Achter, oder ob wir halt mit irgendwie so zwei klassischen Sechser und einen Zehner spielen. Das kann ich noch nicht einschätzen. Ich habe auch noch nicht so viele Testspiele gesehen. Da rotiert der Mersat auch eher so ein bisschen durch, weil er tut, ja, er testet viel aus. Zum Beispiel Schönfelder ist bei mir jetzt als rechtsoffensiv eingeplant in meiner Liste, aber er hat jetzt schon sehr oft links defensiv gespielt und es kann sein, dass wir auf einmal Schönfelder als linken Verteidiger umbauen. Das ist ja auch nicht so ungewöhnlich bei uns. Weggesser war ja auch mal Stürmer und hat dann linker Verteidiger und teilweise Innenverteidigung gespielt, als es gebrannt hat. Also das wird interessant zu sehen sein. Da sind wir noch ein bisschen unausrechenbar, wie wir in die Saison der nächste Woche starten. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hab's nicht so mit Namen, aber wir wollen ja noch das Wundertalent aus Köln vielleicht ausleihen. Das Hasebic? Nee, oder? Entschuldigung.
Kann ich dir jetzt gerade auch nicht sagen, ehrlich gesagt.
Ja. Es tut mir leid. Selbst wenn ich mich vorbereitet hätte, kann ich Namen mir nicht merken. Auf jeden Fall, wenn der noch kommt, dann wird es noch spannender, was da im Mittelfeld passiert. Das kann ich eben nicht sagen. Wir haben auch sehr viele linke und rechte Außenoffensive. Also da sind wir ein bisschen überbesetzt mit drei Spieler jeweils. Aber halt auch mit Wundertüten. Magrides ist jetzt schon im vierten Jahr oder im dritten Jahr bei uns. Noch nicht mit dem richtigen Durchbruch. Guras ist ein verheißungsvolles Talent, aber wenn man so ein bisschen das Mannschaftsfoto anschaut, da ist er noch ein krasses Hemd. Und ja, Joshua Mees ist wahrscheinlich der Einzige, wo man sagen kann, ja, da kann man auf Leistung vertrauen. Rechts mit Yildirim und Shipnoski. Shipnoski ist eben auch noch ein Leihspieler, den wir in der Winterpause geliehen haben, auch mit aufsteigender Form, aber auch noch nicht so einer, der wie Beste oder Singh, dass man sagen kann, ja, der ist super geil auf der offensiven Außenbahn. Wir halten noch viel von Yildirim. War letztes Jahr sehr viel verletzt. Immer mal wieder mit so Kleinigkeiten, aber immer wenn er eingesetzt wurde, hat er schon super geil gewuselt. Also viele Wundertüten auf den offensiven Außen. Und ich denke, wir werden halt wieder dieses Grundsystem spielen. 4-2-1, 4-2-3-1, aber halt auch mit der Option, dass man einen von der Dreier offensiven Mittelfeldreihe rausnimmt und dann als Stürmer einsetzt. So würde ich es jetzt mal behaupten.
Okay, und auf den Spieler der Saison möchtest du dich noch nicht festlegen, da
Ach so,
gibt
nee,
es noch zu
also
viele Wundertüten.
ich hoffe, also wenn ich jetzt Zwart sag, gibt es eine ganze Reihe Mersat-Kritiker, die immer fordern, dass Schwarz kommt. Weil der hat, glaube ich, unfassbare Anlagen. Wenn der explodiert, könnte er, ja, also aus unserem Verhältnis die Liga zerschießen. Aber ja, also Spiel der Saison ist ja meistens offensiv, selten defensiv. Ich hoffe aber, dass Kennedy jetzt nochmal sich zusammenreißt, einen Schritt geht und eine super Saison bei uns spielt und als WM-Teilnehmer dort auch Aufsehen erregt und dann Spieler der Saison wird, sage ich jetzt mal so.
Gut, dann schließen wir den sportlichen Teil auch in Anbetracht der Zeit schon mal ab und blicken kurz aufs Drumherum oder beziehungsweise das Stadion und das sein Drumherum. Gibt es da ein ZuschauerInneninteresse oder ein eigenes Interesse deinerseits, wo du sagst, das fehlt noch irgendwie im Jahnstadion?
Ja, also was ein großes Thema ist, ist irgendwas zum Einkehren nach dem Spiel. Mhm. Es gibt halt jetzt schon ein, zwei Bierstände, manchmal, wenn es die Stadt genehmigt, vor dem Platz. Das hat die Situation ein bisschen entspannt. Aber es gibt halt wirklich um Stadion weit und breit nichts zum Einkehren. Das ist schon irgendwie schade, weil das hat man von früher anders gekannt. Kennt man aus anderen Stadien auch anders. Das ist irgendwie bei uns komisch. Da ist dann das Gewerbegebiet daneben. Da hat auch irgendwie keine Ambitionen, mal seine Bude auch am Wochenende aufzumachen. Also irgendwie komisch. Und das ist, das weiß der Verein. Sie versuchen auch was zu machen, aber ist halt nicht so viel in der Nähe, dass man irgendwas machen könnte. Und die Stadt hat, glaube ich, noch keine Ambitionen, irgendwas zu genehmigen, irgendeinen Bau oder irgendwas. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, wir haben ja den Turm neu gebaut. Also wenn ihr mal auswärts kommt oder einfach mal so am Stadion vorbeifährt, ist an der Autobahn, wenn ihr irgendwie die Tschechei fahrt oder ich weiß nicht, wie von euch zu uns, schwierig. Aber wenn ihr da mal beruflich unterwegs seid, kann man auch mal rausfahren, sich den Turm anschauen. Ist eigentlich echt ein schönes Stadionumfeld eigentlich. Und ansonsten fällt mir jetzt nicht groß was ein. Ich find's ein bisschen schade, dass die Stehplatzdauerkarten so teuer geworden sind. Aber sonst bin ich eigentlich mit unserem Stadion im Großen und Ganzen immer noch zufrieden.
Ich kann dich auch auf jeden Fall beruhigen. Du bist eins der etwas späteren Gespräche, was die Aufnahme oder was das Aufnahmedatum angeht. Und ich habe schon mit einigen gesprochen, die auch das Umfeld des Stadions so ein bisschen kritisiert haben, sei es jetzt wegen Möglichkeiten zum Einkehren oder auch nur wegen Möglichkeiten zum Pipi machen. Okay, dann kombiniere ich einfach mal eine Abschlussfrage, weil ich weiß, mit dem einen Teil dieser Frage, die jetzt kommt, hast du dich ein bisschen schwer getan und dir da Unterstützung geholt. Erstmal ganz reine Fakten, ihr spielt am Anfang zu Hause gegen Darmstadt in der kommenden Saison, dann fahrt ihr nach Bielefeld im Pokal, hast du schon gesagt, kommt der erste FC Köln und dann empfangt ihr den ersten FC Nürnberg. Und kombiniert die Frage nach dem, ja, wie blickst du auf das Startprogramm noch mit der Frage, welches Tier wird Jan Regensburg in der kommenden Saison?
Ja, also ich habe mir dieses Programm angeschaut, irgendwie machen mir die ersten 10 Spieltage brutal Sorgen. Also ich finde, wir haben ein sehr starkes Anfangsprogramm bekommen. Andererseits hat sich's bisher immer bewährt, gegen Darmstadt am Anfang der Saison zu spielen. Ich hoffe, das ist auch dieses Jahr ein gutes Omen. Und auch wenn Köln gerade im Euphorierausch ist mit Christian Keller und Transferphase und so, finde ich trotzdem, dass er auch ein bisschen zu viele Regionalligaspieler gekauft hat und die vielleicht am ersten Spieltag, ich glaube für die Bundesliga ist es der erste Spieltag, die Pokalspiele, dass die dann noch gar nicht so eingespielt sind und uns brutal unterschätzen werden. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber unterm Strich könnte die Startphase auch brutal schwer sein und wir nach 5 Spieltagen ohne Punkte dastehen und dann ganz anders diskutieren. Ich hoffe einfach, dass wir solide Arbeit leisten, hier mal einen Punkt holen, da mal einen Punkt holen, da mal eine Überraschung haben und dann, weiß ich nicht, 4 bis 6 Punkte haben und zumindest halbwegs solide dastehen. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Durchmischung gehofft, dass halt mal auch mein Aufsteiger in den ersten Spielen dabei wäre oder irgend sowas. Aber ja, müssen wir halt mal wieder durch. Tier würde ich persönlich sagen, wir sind eigentlich so der Kampfterrier, immer an deinen Wadeln dran. Aber was ich auch gut finde im Discord bei uns, habe ich gefragt, und da hieß es ein Donauwaller. Passt ja auch ein bisschen besser zu uns.
Das musst du gut erklären, was das ist.
Ja, genau. Ein Waller sind ja diese Riesenfische, die unten am Meeresgrund quasi die Algen auffressen, am Flussgrund. Diesen ganz, also so ein bisschen, keine Ahnung, im Kleinen würde man sagen, ein Fensterputztisch, Fisch. Und Waller werden aber riesengroß, also im Zweifel kann der halt auch dir in die Zehen beißen. Ja, also, und er hat da geschrieben, ein Donauwaller, eigentlich recht friedlich, aber im Zweifel ist der Hund auf einen Haps weg.
Also, okay, jetzt mit der Herleitung verstehe ich. Ja, okay.
Genau, also so ein bisschen unscheinbar am Boden rum, und aber wenn es sein muss, dann kann er sich auch wehren und dann tut's weh. Aber ich bin eher für den Kampfterrier. Das ist so ein kleiner, also wir sind klein, nervig und ja, und kämpfen bis zum Umfallen und hoffen, dass es reicht.
Ja, ob es reicht, werden wir dann am Ende der kommenden Saison sehen. Robert, ich danke dir für die Zeit.
Bitte, ich denke, wir hören uns noch.
Da gehe ich auch von aus. Mach's gut.
Servus zusammen.
Die größte Distanz müssen wir dieses Jahr nach Heidenheim überwinden. Im letzten Jahr schaltete sich Yannick dazu noch mit Kanada zusammen, um über das Team von Frank Schmidt zu sprechen. Diese Saison steht Dominik ihm Rede und Antwort. Er ist gerade mal 500 Meter entfernt vom Stadion in Heidenheim geboren, ja, und moderiert seit 2015 im FCH-Fanradio. Seine Mutter nahm ihn damals zu den Spielen in der Bezirksliga mit, musste aber mindestens eine Bratwurst und ein Spezi dafür liegen lassen. Es folgten 5 Dauerkarten und 4 Jahre im Fanclub. Mittlerweile ist Dominik weiterhin im Fanradio tätig, betreibt mit Die Beste aller Zeiten einen eigenen Fußballpodcast auf meinsportpodcast.de und ist Redakteur und Moderator bei Radio Free FM. Eigentlich ist er ja VfB-Fan. Seine emotionalsten Erlebnisse sind die Begegnung im DFB-Pokal zwischen Heidenheim und Bayern und der Nichtabstieg des VfB in diesem Jahr.
Wir kommen zum ersten FC Heidenheim und ich darf Dominik begrüßen. Moin.
Moin, servus.
Schön, dass du da bist. Letzte Saison Platz 6, 52 Punkte. Ihr seid das einzige Team aus den Top 8 mit einem negativen Torverhältnis, auch wenn das nur minus 2 bedeutet. Also ihr habt euch da irgendwie anscheinend mit knappen Ergebnissen diese Punkte erarbeitet. Wie blickst du heute auf die abgelaufene Saison zurück?
Ich muss sagen, ich bin immer noch mehr als zufrieden. Also man weiß bei Heidenheim ja, gut, man weiß schon immer, was man bekommt, aber nach dann doch dem Abgang auch von Marc Schnatterer und irgendwie war man sich nicht so ganz sicher, ist diese Mannschaft wirklich konkurrenzfähig, um oben mithalten zu können. Finde ich, hast du wieder eine solide Saison gespielt. Du hattest nie was mit dem Abstieg zu tun. Es war extrem früh sicher. Okay, du kannst wieder für ein neues Jahr zweite Liga planen. Und ich denke mal, unter den bescheidenen Voraussetzungen, die es in Heidenheim gibt, hätte es eigentlich gar nicht besser laufen können.
Das klingt auf jeden Fall positiv. Was man auf jeden Fall bekommt, wenn man Heidenheim bekommt, dann bekommt man Frank Schmidt, der jetzt mittlerweile seit, in diesem Jahr sein 15. Jubiläum feiert. Er ist seit September 2007 da. Zwei Fragen dazu. Sind schon Feierlichkeiten geplant zu seinem 15. und ist aus Heidenheim überhaupt noch wegzudenken?
Also ersteres kann ich mir schon vorstellen, dass da sich die Fanszene aktiv im September was einfallen lässt. Mitte September ist nämlich dann Jubiläum und bin mir ziemlich sicher, dass da dann doch vielleicht eine kleine Choreo oder auch ein kleines Festchen, vielleicht ja auch sogar ein Danke-Schmidt-Shirt, irgendwie sowas kann ich mir da ziemlich gut vorstellen, dass in die Richtung was kommt, und wegzudenken auf gar keinen Fall. Also seitdem ich am Sportplatz in Heidenheim oben war als Kind und jetzt ja immer noch bin, war er entweder Spieler oder halt eben auf der Trainerbank. So, also ich kann es mir nicht vorstellen.
Das ist schon Wahnsinn, dass er dich da ja schon seit Kindesbeinen irgendwie begleitet, ne? Also das ist ja schon eine Ära, die nicht mehr so selbstverständlich ist im Profifußball.
Ja, das ist halt, wenn so eine Synergie steht, wo einfach der Trainer weiß, das ist mein Standing, und es war ja auch in der Saison, wo man knapp abgestiegen wäre. Es wurde da mal ein bisschen unruhig von diesen klassischen schwäbischen Bruttlern, die du halt einfach hast, aber von Vereinsseite her wurde immer der Rücken gedeckt. Und da weißt du natürlich auch als Trainer, was du hast. Und das ist dann natürlich eine Sache, dann kannst du halt auch nur reifen, nur wachsen. Ich finde auch, dass sich der Fußball von Heidenheim über die Jahre hinweg verändert hat. Und das sind ja alles Entwicklungen, also was willst du mehr?
Ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass ihr auch in den nächsten Jahren da noch ein Wörtchen mitsprecht. Also ihr wart ja wirklich in den letzten Jahren nicht wegzudenken aus Liga 2. Dann schauen wir doch direkt mal, mit welchem Kader Frank Schmidt so in der nächsten Saison planen kann. Ich habe mir einen Namen rausgepickt, du darfst das dann gerne noch ergänzen und auch diesen Namen mit Inhalt füllen. Jan-Niklas Beste ist mir noch bestens bekannt, als er jetzt in der letzten Saison für Regensburg gespielt hat, war ausgeliehen von Werder Bremen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, zumindest als Regensburg bei uns zu Gast war, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese alle auf die, ich weiß gar nicht, ich glaube 7 oder 9 war seine Nummer, alle auf die 7, alle auf die 9. Also der hatte auf jeden Fall sehr schnell das Publikum gegen sich, was jetzt gar nicht daran lag, dass er irgendwie, also er war halt irgendwie unsympathisch aus gegnerischer Fansicht, ne? Also deshalb ist er mir so in Erinnerung geblieben und bin jetzt gespannt, was er dann jetzt bei euch leisten imstande ist. Du darfst den Namen gerne mit Inhalt füllen oder auch noch ergänzen, wen du von den sonstigen Zugängen, da sind ja auch schon mittlerweile einige, Stand 30.06., an dem wir heute aufnehmen, wer da noch hervorzuheben ist aus deiner Sicht.
Ist halt schon noch irgendwie geil, ne? 30.06. und das Transferfenster öffnet eigentlich erst morgen. Das ist so geil. nee, also Jan-Niklas Beste, ich erwarte mir ziemlich viel von ihm tatsächlich. Weil auf der einen Seite, du hast das Mittelfeld in Heidenheim, ist gut bestückt. Du hast mit Abgängen wie mit Tobi Mohr natürlich auch schmerzhafte Abgänge mit dabei. Aber an sich ist das Mittelfeld eigentlich schon, finde ich, ziemlich breit aufgestellt. Aber dann nochmal zu sagen, hier, ich hole mir einen 23-Jährigen, der die Fußballschule von Bremen mitmacht. Und dann ja auch ganz untypisch eigentlich für einen FCH-Transfer, der nicht unterklassig gespielt hat, sondern der halt eben wirklich auf Konkurrenzniveau in Liga 2 gespielt hat, 46 Partien ja auch gemacht hat. Und wovon ich mir viel Gefahr hoffe, was letztes Jahr, finde ich, bei uns nicht so gut funktioniert hat wie in den Jahren davor, das war die Standardstärke. Und ich glaube, da hast du jetzt mit Jan-Niklas Beste jemanden geholt, der durchaus auch weiß, wie er den ruhenden Ball perfekt servieren kann. Und damit halt eben auch wieder für ein bisschen mehr Torgefahr sorgen kannst. Also an sich wirklich ein Transfer, von dem ich sehr überrascht war, wo ich mir auch gefreut habe, wo ich mir gedacht habe, Mensch, cool, weil es klassische andere auf der Gegenseite, FCH-Transfer, wie man sie ja eigentlich kennt, zum Beispiel Adrian Beck, der 2 Jahre lang jetzt für den SSV Ulm in der Regionalliga die Kickschuhe geschnürt hat. Und das war immer so ein klassischer FCH-Transfer. Aus der Regionalliga jemanden holen, wie zum Beispiel Schöppner aus Verl letztes Jahr, jetzt eben vom SSV Ulm, von fast ja schon der Nachbarstadt. Das sind eigentlich so diese klassischen FCH-Transfers. Was mir noch so irgendwie noch so ein bisschen fehlt, das wäre, ich sage jetzt mal, so ein schöner Allrounder, weißt du, der halt von der 6 bis zur 10 dir eigentlich alles geben kann. Ich finde, da ist so ein bisschen, also mir fehlt ein bisschen Kreativität noch, wenn ich mir den Kader angucke. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der auch nicht so breit bleiben wird, sondern dass da bestimmt noch der ein oder andere vielleicht sogar noch den Verein verlassen wird. Ich weiß auch nicht, ob Florian Pick wirklich bleibt, der ja auch verliehen war. Das sind alles so Sachen, die natürlich noch so ein bisschen in den Sternen stehen. Aber wie gesagt, Jan-Niklas Beste, finde ich, ist gefühlt schon für Heidenheimer Verhältnisse ein Königstransfer.
Ja, also ich würde mal mutmaßen, wäre Werder Bremen in der zweiten Liga geblieben, hätten sie ihn auch zurückgeholt, einfach als Zweitligastürmer. Aber da sie ja nun aufgestiegen sind, könnte ich mir vorstellen, dass man dann gesagt hat, okay, ja, dann können wir dich auch ziehen lassen und du kannst weiterhin in der zweiten Liga deine Schuhe schnüren, wie du das ausgedrückt hast. Dann leiten wir doch direkt mal schon über zu den Abgängen. Die sind auch schon ein bisschen zahlreicher und du hast mir auch, wir arbeiten ja mit einem mit einer digitalen Pinnwand sozusagen in Vorbereitung auf die Gespräche. Und da hast du auf jeden Fall Tobias Mohr erwähnt, der aus deiner Sicht offensichtlich, so habe ich es interpretiert, ein Abgang ist, der nicht so leicht zu verschmerzen ist. Hast du ja gerade schon in so einem Nebensatz so ein bisschen erwähnt. Oliver Hüsing, da habe ich gestern mit Eva Lotter für Bielefeld drüber gesprochen. Von dem erhofft sie sich wiederum sehr viel, weil er jetzt eben zu ihrer Arminia gewechselt ist. Robert Leipertz wechselt zum SC Paderborn. Konstantin Kerschbaumer zum Wolfsberger AC. Julian Stark zu Freiburg 2. Und noch so ein paar andere Namen, die ich jetzt aber irgendwie nicht so, also die könnte ich nicht mit Inhalt füllen. Du darfst die Liste gerne ergänzen oder erstmal zu den Namen, die ich erwähnt habe, was sagen.
Also Olli Hüsing tut weh, auch. Mhm. Ich finde, Hüse hat sich in der Abwehr perfekt integriert. Und es gab ja dann auch selbst Wochen, wo auch mein Mainka ausgefallen ist. Aber er und Siersleben haben das einfach gut kompensiert. Und ich finde, es war auch ganz gut zu sehen, wie er reift. Auch menschlich eine klasse Person, Hüse an der Stelle. Auch liebe Grüße. muss sagen, war für mich einfach ein guter Innenverteidiger. Auch wieder ein schöner FCH-Transfer. Für wenig Geld geholt. Hat das Aushängeschild Liga 2 in Heidenheim genutzt und hat jetzt den Sprung zu Bielefeld gemacht. Inwiefern man jetzt von Sprung sprechen kann, ist wieder eine andere Frage natürlich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ambitionen bei der Arminia nochmal andere sind, wie jetzt auf dem Schlossberg in Heidenheim. Also allein, was dann halt auch wieder geht, irgendwann mit Wiederaufstieg etc. etc. Dann halt Tobi Mohr, der schmerzt, finde ich wirklich richtig. Ein Außenbahnspieler beim FCH, der teilweise dann auch mal bei einer Fünferkette auch mal gerne die linke Außenverteidigerrolle interpretiert hat. Und vor allem auch ein Spieler, der sich extrem gut entwickelt hat. Also, ich weiß noch, vor 2 Jahren war das halt dann schon noch so, viele Chancen liegen lassen, im Dribbling nicht ganz so konsequent und hat sich dann aber letztes Jahr so reingebissen in diese Saison und hat von Anfang an gezeigt, hey, dieses Jahr habe ich sowas von richtig Bock auf zweite Liga. Und das hat man dann gesehen, seine Distanzschüsse, seine Freistöße, seine Flanken, die Eckstöße. Da war immer ein bisschen, also bei den Eckstößen eher weniger, aber Distanzschüsse und Freistöße, da war schon ordentlich Dampf und Zug dahinter. Und deshalb, glaube ich, tut es halt so extrem weh, wenn du so einen vielseitigen Spieler verlierst, eben gerade so einen Kreativling. Weil ich denke mal, da spreche ich jetzt für jeden Fußballfan, es gibt doch nichts Geileres wie einen 26-Meter-Schuss, der in den Winkel knallt.
So. Das stimmt wohl.
Und Tobi Mohr war ein Spieler, dem ich das in jedem Spiel zugetraut habe, dass der so einen auspackt. Und da jetzt für Ersatz zu sorgen, bin ich mal gespannt. Ich bin auch ehrlich, ich habe bis jetzt noch keins der Vorbereitungsspiele gesehen vom FCH. Da gab es auch nur eins, zum Beispiel gegen Steinheim, im regionalen Verein, wo eine Hütte abgebrannt ist und die Sporthalle letztes Jahr, wo man das quasi dann als Benefizspiel dann ausgetragen hatte, das war 29-0. Ich denke mal, da muss man nicht großartig drüber reden.
Da ging es, glaube ich, eher um was anderes als den sportlichen Gedanken, ja.
Ja, also das war halt einfach wirklich nur Benefiz hier, die Gelder kommen euch zugute, ist ein Partnerverein. Also von dem her, das ist war eine schöne Geste einfach. Aber war jetzt, finde ich, für den fußballerischen Wert dann halt nicht ganz so groß. Jetzt halt gegen Dresden das 1-0, habe ich leider nicht gesehen, muss aber gehört haben, dass die Chancen eigentlich recht gut waren für den FCH. Also auch im Spiel an sich, wie man sich das rausgearbeitet hat. Und ich bin wirklich jetzt so jemand, ich freue mich einfach auf diesen ersten Spieltag, weil ich mir denke, Mensch, weißt du, Saisonvorbereitung, das beste Beispiel, VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid, spielst du 1-1 und danach steigst du ab so. Da kannst du halt irgendwie, da gewinnst du nichts, da kriegst du kein großartiges Geld für. Ist halt natürlich nur so zum Eingrooven. Und von dem her, ich warte immer lieber ab, so bis Spieltag 1, weil dann sieht man erstmal, was überhaupt Früchte trägt und vor allem auch, auf welche Elf dann Frank Schmidt setzt. Denn ein Großteil der Spieler von letztes Jahr kann er ja natürlich auch noch mit beibehalten. In der Abwehr kam ja auch mit Thomas Keller noch jemand mit hinzu. Wo ich mir vorstellen kann, warum denn eigentlich nicht den direkt reinwerfen mit Patrick Mainka oder halt eben weiterhin auf Siersleben bauen. Das sind dann halt alles so Fragen, da bin ich echt gespannt, wie sich dann halt eben gerade diese Abwehr zusammensetzt, denn der FCH spielt ja da schon sehr mit der Konstanz. Also du hast ja da nicht, gut, also ich klopfe jetzt mal dreimal auf Holz, also nicht so dieses Verletzungspech wie ihr zum Beispiel letztes Jahr, wo der ja teilweise mit ZDMs in der Innenverteidigung spielen musste. Da sind ja wir zum Glück mit verschont geblieben. Und das ist auch meistens immer so, finde ich, das Schöne an der FCH-Abwehr. Da ist so eine Konstanz und dadurch halt auch automatisch eine Ruhe drin. Und deshalb bin ich jetzt halt gespannt, wie das dann eben mit dem Abgang von Hüse aussieht. Wer dafür reingeschmissen wird. Siersleben, finde ich, hat letztes Jahr eine super Entwicklung gemacht. Den könntest du natürlich das Vertrauen schenken. Dann ist aber die Frage, inwiefern baust du halt auf einen Leihspieler, wo du nicht weißt, ob der dir erhalten bleibt. Oder ob du halt dann eben jetzt wirklich einen neuen Zugang da reinschmeißt. 22 Jahre jung, warum nicht?
Ja gut, also dieses Konzept auf Leihspieler bauen, das haben wir hier ja jahrelang auch gehabt und ja, jetzt nicht zuletzt in der vorletzten Saison, wo es dann wirklich ja bedenkliche Außenmaße annahm, was die Tabellenkonstellation belangte. Aber natürlich in der Saison starten und da schon auf einen Leihspieler setzen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil, wie du schon sagst, ne, also du hast eine Kaufoption, aber vielleicht besteht die auch nur auf dem Papier, weil du die vielleicht gar nicht tragen kannst, je nachdem, wie die Saison verläuft. Also ich bin kein großer Fan von diesem Leihkonzept. Jetzt haben wir die Zugänge und Abgänge schon ein bisschen eingeordnet. Gibt es denn jetzt in dem aktuellen Kader, du hast zu Recht schon gesagt, das Transferfenster öffnet offiziell eigentlich erst morgen und geht ja auch noch weit in die kommende Saison hinein. Gibt es denn jetzt schon jemanden, von dem du dir viel erhoffst und wo du sagen würdest, das könnte so ein bisschen ja Spieler der Saison werden?
Oh, gute Frage.
Du darfst auch mehr als einen nennen.
Ja, solche Fragen liebe ich. Ich liebe auch immer die Tabelle schon vor Beginn des ersten Spieltags einfach mal durchzutippen, was man dann glaubt, wo die Spieler, die Mannschaften stehen. Wer natürlich bei Heidenheim immer ein heißer Kandidat ist, ist halt einfach Tim Kleindienst. Weil wenn der Typ Bock hat, dann knallt er dir einen nach dem anderen rein.
Das ist auch der Name nach Marc Schnatterer, den du eben schon erwähnt hast, der mir immer mit Heidenheim einfällt. Also wenn irgendwo so ein Kneipenquiz wäre und hier, nenne drei Spieler von Heidenheim, dann hätte ich auf jeden Fall mit den beiden ja bis vor kurzem noch ganz gute Chancen gehabt.
Er ist ja insgesamt jetzt das dritte Mal, dass der, also er kam ja dreimal zurück, ist ja überragend. Also er ist dreimal den gleichen Spieler.
Schöne Geschichte.
Das ist schon auch geil. Aber da merkst du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn das Umfeld passt, wenn du das Vertrauen hast vom Staff, dann kannst du ganz anders aufspielen. Also natürlich musst du dich beweisen, keine Frage. Aber wenn du natürlich schon dein Standing hast, dann spielt es sich halt immer ein bisschen leichter. Von wem ich mir nächstes Jahr ziemlich viel erhoffe, wo ich mir auch vorstellen kann, dass A, diese Personalie zündet und B, nächstes Jahr viel Geld einbringt, ist tatsächlich Kevin Sessa. Eigengewächs, 21 Jahre jung, geht jetzt, ich glaube, auch schon knapp 60 Spiele gemacht für den FCH. Also der ging irgendwie schon mit 16, 17 das erste Mal auf dem Platz am Schlossberg oben in der zweiten Liga. Und das ist so ein Spieler, wo ich mir vorstellen kann, okay, für ihn könnte jetzt die Zeit kommen. Also er wäre nämlich so eine Mischung aus, gut, in der Offensive, da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern er da zugelegt hat über den Sommer. Aber jetzt gerade, sage ich mal, defensives Verhalten und Spielaufbau ist es, also man nennt ihn nicht umsonst Diego, wegen seiner halb argentinischen Herkunft. Mhm. So, das hat schon noch seine Gründe. Und ich liebe halt auch so Zocker. Also weißt du, wenn, natürlich jeder Trainer schlägt dich, wenn es schief geht, irgendwie durch die komplette Kabine durch. Aber wenn du halt, ist halt geil, wenn du ins Tripling gehst, von drei Mann attackiert wirst in der eigenen Hälfte und gehst halt durch. So, das ist halt geil. Und da ist halt Kevin Sisser einer, der kann das. Und der geht da mit einer Spielfreude einfach auch rein. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen, wenn jemand jung ist, mit so viel Herzblut an der Sache dabei ist. Also nicht so nach dem Motto, hier, ich gucke jetzt mal, dass ich hier mich mal ein halbes Jahr lang präsentiere und dann irgendwie viel Geld wohin gehe, wo ich dann vielleicht viel Geld verdiene oder in der Sonne schön kicken kann, sondern irgendwie, hey, ich habe Arbeitspapier bis 2024 und ich habe keinen Bock auf der Bank zu lümmeln, sondern ich bin hier, um was zu reißen. Und so eine Mentalität, finde ich, kommt rüber, hat einfach Kevin Sessa. Und von dem her, ich kann mir vorstellen, dass es sein Jahr wird. Und wenn ich dann noch jemand Drittes nennen darf, dann gehe ich mit einem richtigen Safe-Call und gehe mit Kevin Müller, unserem Goalie. Also, braucht man ja nicht viel sagen. Gut, gegen St. Pauli kassiert er immer gerne die Tore, ne? Haben wir ja auch schon ausführlich bei euch im Podcast drüber gesprochen, letztes Jahr. Und ich kriege auch schon wieder Picke, wenn ich nur dran denke, an die zwei Spiele, weil da klingelt es ja immer vierfach. Aber ansonsten einfach ein Torhüter mit extremer Ruhe und Klasse.
Die Klasse darf er auch gerne weiter behalten, aber also ja, ich erinnere mich auch sehr gerne zurück, vor allem an das Spiel bei euch, wo wir dann aus Rückstand noch einen Sieg geholt haben, was ja nicht so oft der Fall war in der ja schon längeren Historie, die wir gemeinsam in der zweiten Liga verbringen. Also das war schon, das war schon gut, dieser Auswärtssieg. Also ich war selber nicht da, ich war selber nicht da, aber für alle, die da waren und sich diesen Weg auf sich genommen haben, weil ihr seid auch in dieser Saison die weiteste Auswärtsfahrt, zumindest nach Luftlinie berechnet, hat mich das gefreut, dass man da zumindest drei Punkte mitgebracht hat, wenn man schon diese Torturen der langen Fahrt auf sich nimmt.
Ich habe das Spiel damals kommentiert, ne? Und ich weiß, als Burgstaller dieses Ding einfach so ansatzlos reinknallt, habe ich nur meinen Kollegen im Fanradio angeguckt und habe gesagt, jetzt kriegt man auf den Sack.
Ja, und dann waren das ja irgendwie drei Tore in, weiß ich nicht, wie wenig Minuten.
Acht.
3 Tore in 8 Minuten.
Ja.
Ja, du warst dabei, du weißt das besser als ich. Ja, am Fernseher sah das auch sehr gut aus. Ich war damals mit meinem Papa und meinem Bruder so ein bisschen übers Wochenende unterwegs und wir haben uns dann eine Kneipe gesucht und das da geguckt. Und ja, das ist dann immer, wenn mit Leuten, also mein Papa und mein Bruder sind keine großen Fußballfans, sage ich mal. Und ich habe gesagt, ja, wir können gerne was machen, aber wir müssen bitte irgendwo hingehen, wo ich dann am Mittag das Spiel gucken kann. Und dann waren sie dann auch, okay, das St. Pauli zurück, ja, das ist nicht so toll. Und dann drehte sich das ja komplett und ja, dann war es auch für die ein schöner Nachmittag, weil ich auch entsprechend gut gelaunt war. Aber wir schweifen ab. Ich habe noch eine Frage zum rein sportlichen, also auf den Kader und Trainer bezogen. Welche taktische Grundformation erwartest bzw. erhoffst du dir oder wünschst du dir für die kommende Saison?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig viel gerüttelt wird. Weil die Seidenheimer-System meistens, ja, es ist erfolgreich. Und ich denke mal, also wer jetzt das Spiel taktisch beim FCH verfolgt, der sieht ja allein schon 2 Umstellungen pro Spiel. Das fängt mit einem 4-2-3-1 an. Und je nachdem, wie es halt dann der Spielverlauf hergibt, ist es gar nicht mehr ein 4-2-2-2. Also mit zwei offensiven Mittelfeldspielern auf Außen, also eher Richtung Zentrum orientiert und damit dann überlaufenden Außenverteidigern. Und was ja auch einigermaßen gut funktioniert hat gegen euch im Rückspiel, die Dreierkette. Aber das sehe ich in FCH nicht wirklich drin.
Ja, die Dreierkette ist unsere ganz persönliche Achillesferse. Hoffentlich nächste Saison nicht mehr.
Ja, also das hat man schon gemerkt. Und das war auch beim FCH irgendwie. Man hat auch gemerkt dann bei Heidenheim, dass es nicht diese Stammformation ist. Man hat sie, glaube ich, insgesamt 4-5 Mal probiert. Und ich glaube, 3-mal richtig hoch verloren. Das war, glaube ich, 4-0 gegen Nürnberg. Das 4-2 gegen euch im Hinspiel. Und dann ist auf jeden Fall, war jetzt nicht gerade von Erfolg geprägt. Und ich bin persönlich auch eher ein Verfechter von einer Doppelspitze. Ich finde, es macht einfach mehr Sinn, vor allem wenn du so viele Flanken schlägst, wie wir das im Spiel machen. Also ich finde, da brauchst du einfach 2 Abnehmer in der Box. Da haben mir auch die Akteure auf dem Platz meist besser gefallen. Aber wir haben auch mal mit Raute mal kurz gespielt oder auch mal nur mit einem Sechser. Aber dafür eine sehr, sehr breite Raute. Da ist irgendwie mit einer Viererkette so gut wie alles möglich. Ich würde mir wünschen, dass wir mit 2 Sechsern spielen. Haben wir auch oft gemacht. Da sehe ich auch einfach das Personal einfach ja besser integriert in den Kader. Und dann lieber während dem Spiel mal was Abgefahrenes probieren. Aber ansonsten diese Grundordnung einfach beibehalten.
Okay, ich glaube, damit ist die Frage hinreichend beantwortet. Also es gibt eine Grundformation, aber es kann sich auch einiges ändern, gerade im Verlauf der Spiele, je nachdem, auf wen man da trifft. Dann schwenken wir mal abseits vom Platz. Ich bin mittlerweile vor 6 Jahren das letzte Mal bei euch gewesen. Und es geht so ein bisschen um ZuschauerInneninteressen. Und in den Gesprächen, die ich bisher so geführt habe, geht es vor allem so um das Drumherum, was man so ums Stadion rum direkt findet. Und gut, nun ist die Lage auch ein bisschen, ja, zwar schön, weil man einen schönen Blick hat, wenn man da so auf den Berg rauf fährt, aber man hat ein Wohngebiet direkt nebenan und da ist jetzt auch nicht so viel, was so rings ums Stadion noch so passiert. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das braucht es noch direkt im Stadionumfeld, was da noch an, was ZuschauerInnen noch gebrauchen könnten?
Ha, eine Kneipe.
Ja, zum Beispiel.
Also du hast die Kneipe vor der, also als Heimfan hast du den Vorteil, dass du eine hast. Dinkelacker-Fan-Treff. Aber ansonsten irgendwie auf dem Weg dorthin, da fehlt halt irgendwie noch so diese eine Kneipe, wo du dich triffst, wo halt irgendwie versammelt wird, von wo aus dann auch die letzten Meter irgendwie noch als Stadionmarsch stattfinden. Und ansonsten, schön ist zum Beispiel der Hinweg, wenn du nicht direkt die Straße den Berg hoch läufst, sondern das kann ich nur jedem Auswärtsfan empfehlen, weil du kommst auch direkt vor der Gästetribüne raus. Mhm. Hinten gibt's einen Tierpark, an dem du entlanglaufen kannst.
Ach was.
Und das ist ganz schön. Und vor allem auch, wenn du jetzt irgendwie sagst, hier komm, ich nehme mal irgendwie die Familie mit, ne? Und hast irgendwie vielleicht auch noch ein Kind dabei oder so. Das ist super. Also, wie gesagt, du läufst am Tierpark vorbei, hast eine gute Luft, du hast halt da hinten rum nicht so viel Verkehr, heißt, du kommst auch schneller eigentlich hin, hast den schöneren Weg und wie gesagt, noch eine kleine Attraktion für die Kiddies, so, das habe ich als Kind zum Beispiel, war das für mich immer das Going-To halt, nach dem Stadion geht's in den Tierpark, so, aber das war halt auch noch Bezirksliga.
Ja, und wir haben in deiner Vorstellung ja auch gelernt, du hast auch eine Spezi und eine Wurst immer eingefordert, wenn Mama dich mitgenommen hat, ne?
Ich sehe schon, du hast Notizen, ne?
Ich habe mich vorbereitet, ja.
Ja, stimmt. Also es war auch tatsächlich das Going-To. War Pflicht. Was ich jetzt ganz witzig finde, danach irgendwann mal, als es in Heidenheim ein bisschen professioneller wurde, hatte meine Mom dann aber auch gar keinen Bock mehr. Also das war wirklich, solange das so untergrundmäßig cool war, irgendwie mit den ArbeitskollegInnen sich zu treffen, da war das noch voll on vogue, ne? Und da durfte auch immer schön der Sohnemann mit. Und dann war das irgendwie so ein Come Together. Aber als es dann doch irgendwie professioneller wurde, weißt du, die erste Tribüne wird gebaut so und oder halt renoviert, da wird dann irgendwie eine Arena draus. Das war dann meiner Mom irgendwie zu blöd.
Da war es nicht mehr ihr Heidenheim.
Ja, genau, so wirklich. Solche Sprüche kamen dann auch so. Und dann musste halt mein Vater hinhalten. So, dann bin ich halt mit Papa ins Stadion. So, who cares?
Irgendwer muss halt mitkommen, weil alleine ist man noch zu klein. Okay, also ein bisschen mehr drumherum, neben Tierpark, sagst du, wäre schon ganz nice.
Ja, wäre halt irgendwie schön, wenn du halt irgendwie danach noch. Ich komme halt gerne ins Gespräch nur mit Auswärtsfans. Ich hab das gern. Weil da sind immer so schöne Geschichten dabei und die hast du halt nicht, wenn du deine Fankneipe vor der Heimtribüne hast. Das ist so das Manko an der ganzen Sache. Deshalb, ich glaube, da gäbe es schon irgendwie Möglichkeiten. In der Stadt ist auch wieder der Fall. Also sobald du da mal den Schlossberg wieder unten bist, da kommst du ja dann direkt auch in die Innenstadt von Heidenheim und hast dann auch Kneipen und alles. Aber irgendwie fehlt mir so dieses Zentral irgendwie, keine Ahnung, neben im großen Parkplatz am Naturtheater oder am Kongresszentrum. Da sollte halt irgendwas stehen, so. Das wäre halt geil. Oder was weiß ich. Keine Ahnung, mal so Attraktionen wie so ein Streetfood-Markt mal vor so einem Spiel oder so. Also, dass du halt irgendwie diese lange Strecke, die sich ziehende Strecke, den Berg hoch mit irgendwas füllst, dass du nicht schwitzig oben ankommst und denkst, Scheiße, was mache ich jetzt? Sondern irgendwie vielleicht schon was gegessen hast, dich mit ein paar Leuten unterhalten hast. Finde ich irgendwie, das ist schöner.
Ja, da kann ich dich aber insofern beruhigen. Also als ich letzte Saison bei Schalke 04 war, da bist du dann auch auf diesem Auswärtsgästeparkplatz rausgelassen worden. Und zumindest von uns kenne ich das so, dass du an jeder Ecke irgendwie zumindest von Fahrerhändlern noch ein Getränk kriegst. Und da war auch nix. Also da mussten wir uns auch direkt auf den Weg zum Stadion machen. Das geht nicht nur euch so. Also ich glaube, bei euch ist halt die geografische Lage, ne? Also so auf dem Berg wird ja wahrscheinlich nicht irgendwer direkt eine Kneipe eröffnen, aber so ein bisschen fahrender Händler wäre halt schon ganz geil. Wie du sagst, so diese Foodtrucks oder so, das wäre natürlich ganz cool, wenn man dann einfach so den Berg hochläuft und sagt, okay, ich habe Bock auf eine Pommes, ich habe Bock auf einen Hotdog oder was weiß ich nicht, eine Pizza oder was weiß ich auch immer was. Oder ein Veganerstand wäre natürlich auch immer ganz schön.
Das ist auch noch eine Sache, die fehlt mir auch noch so ein bisschen. Also dieses, ja, halt dann doch vegan-vegetarisches kulinarisches Angebot erweitern. Wäre noch so ein Wunsch.
Im Stadion selber meinst du jetzt?
Im Stadion selber, ja. Also ja. Ich sag mal, ich habe ja das Glück, als jemand von der Presse hast du natürlich dein vegetarisches Catering, so, da bist du safe. Aber im Stadion ist natürlich auch schön, wenn es halt mehr als irgendwie nur eine Wurst gibt, so, sondern halt, keine Ahnung. Falafeln zum Beispiel ist ja auch geil, schmeckt gut. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele vom Fleisch weggehen würden, wenn du Falafeln hast. Aber eine Sache noch zu Heidenheim, was halt richtig blöd ist, mit der ganzen Sache, auch mit der Lage, es wird immer mal wieder diskutiert. Also da kommen immer wieder Gerüchte hoch, dass man sich überlegt, das Stadion umzuziehen, weil du hast ja das Krankenhaus nebendran. Und ich finde es am Spieltag, ich sehe es halt immer schon nur kommen, wie irgendwann mal probiert dieser Krankenwagen den Berg runterzufahren. Und das kann ich mir richtig stressig vorstellen. Das ist halt geografisch gesehen zusätzlich zu der Höhe nochmal irgendwie ein Faktor, der ein bisschen blöd ist. Dafür kann ich sagen, ich bin 500 Meter Luftlinie vom Stadion auf die Welt gekommen.
Haben wir, glaube ich, in deiner Vorstellung auch schon gehört. Und kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten, so nah an der Spielstätte eines mittlerweile Zweitligisten geboren worden zu sein. In Anbetracht der Zeit, das soll ja auch hier nur so ein kurzer Einblick werden im Vorausschau oder in Vorschau auf die kommende Saison. Erwähne ich mal kurz eure ersten Pflichtspiele die Saison. Ihr fahrt erstmal nach Rostock, dann empfangt ihr Braunschweig. Ja, also für diese Terminierung oder Einteilung beneide ich euch nicht. Dann geht's im DFB-Pokal zum FV Illertissen und dann kommt ihr nach Hamburg, aber nicht ans Millerntor, sondern in dieses andere Stadion, was es hier auch noch gibt. Finde ich jetzt von außen betrachtet erstmal nicht das leichteste Startprogramm. Wie ordnest du das ein?
Ja, also wir hatten deutlich schon einfachere Startprogramme. Dafür, als Schöne finde ich ja die Entschädigung im DFB-Pokal. Ne? In der Liga fährst du halt irgendwie dich erstmal dumm und dusselig an den ersten Spieltagen mit Hamburg und Rostock. Und dann spielst du im DFB-Pokal 40 Kilometer entfernt. Das ist halt schon schön. Und
das ist schon eine schöne Geschichte, ja.
Das ist halt echt, und wir haben es auch bei der Auslosung, mein Kumpel und ich haben die gemeinsam angeguckt. Wir haben nur gesagt, wie geil das wäre, wenn wir auf den FV Illertissen treffen. Und dann kam Illertissen und dann FC und nicht Heidenheim, und das war so schön. Wirklich, das war so gefühlt das innere Bayern los, ne? Wenn du als Underdog die Bayern kriegst. So war das für mich dann mit dem FV Illertissen, weil du hast halt gar keine Probleme mit der Anreise, nimmst das 9-Euro-Ticket, bist du irgendwie eine Stunde da. So, was willst du mehr? Und wenn du Glück hast, wird sogar das Spiel, aber wahrscheinlich nicht, aber das habe ich auch schon mal, das Gerücht, nicht von offizieller Seite, nur von einem Kumpel halt irgendwie, der hat es mir erzählt, dass vielleicht das Spiel sogar nach Ulm verlegt werden sollte, je nachdem, und dann werden sie halt noch näher. Also von dem her, das ist halt wirklich ein Traum los. Wobei ich sage, in der Tissen muss man schon aufpassen. Bayernliga, auch ein paar Ex-Kicker von Heidenheim, die danach auch nach Illertissen gewechselt sind, weil sie halt irgendwie keinen Bock hatten auf komplett Amateur, aber halt auch nicht mehr diesen richtigen Profi geben wollten. Also von dem her, da kennt man sich schon auch. Braunschweig finde ich zum Beispiel als erstes Heimspiel eine geile Sache. Und wir als Zuschauer, hätte ich mir aber auch lieber gewünscht, so wenn du dich mal eingegroovt hast, ne? Das wäre so eine Sache noch gewesen. Gut, auf der anderen Seite denke ich mir, hey, wenn du jetzt wirklich, nimm mal an, du nimmst aus diesen 3 Spielen 6 oder 7 Punkte mit, gegen wen auch immer, dann hast du so viel Rückenwind schon wieder am Anfang der Saison, dass du halt eigentlich schon wieder richtig beflügelt spielen kannst. Auf der anderen Seite darfst du dir halt auch nicht zu hart in die Kritik nehmen, wenn du halt zum Beispiel nur mit 1 oder 3 Punkten dran stehst. Aber ich denke mal, da weiß auch der Verein Bescheid, wie man steht, wie man damit umzugehen hat. Gegen Rostock haben wir letztes Jahr kein einziges Spiel gewonnen. DFB-Pokal verloren, Verlängerung, 2-mal unentschieden. Von dem her, man hat eigentlich nur noch eine Rechnung zu begleichen.
Okay, also bleibt auf jeden Fall spannend, wie ihr in die Saison startet.
Aber wenn ich eine Prognose abgeben darf, noch kurz, ich weiß, ich blockiere, ja. Ich spreng hier alles.
Nein, pass auf, kombiniere deine Prognose doch gerne mit der Frage, welches Tier der erste FC Heidenheim nächste Saison ist. Das kann man ja vielleicht ein bisschen verknüpfen.
Okay, welches, das ist eine geile Frage.
Kannst dich bei Lorenz Adlung bedanken, von dem kommt die.
Ja, dann danke Lorenz an der Stelle schon, weil die wirft mich gerade richtig aus der Bahn. Also ich würde sagen, Prognose, erste 3 Spiele gehen wir mit 6 Punkten raus, weil wir verlieren gegen den anderen Verein in Hamburg. Guck, ich habe mich noch zurückhalten können, was den Namen angeht, das Kürze, ne? Ich lerne dazu. Ich bin anpassungsfähig, was die Gäste angeht. Also wenn ich
Machst Gast du super.
Und als Tier, naja, wir haben ja einen Streichel so nebendran, ne? Also an sich könnte man sich jetzt ja daran bedienen. Aber ich glaube schon wieder, dass der FCH, ich würde sagen, so eine Fledermaus. Das wäre eigentlich ganz schön, weil du bist an sich schon irgendwie auch ein Killer, ne? Auf der anderen Seite so ein bisschen aus der Zurückhaltung, aber wenn jemand probiert, dich zu essen, kannst du ja doch 2 Jahre Pandemie auslösen. Also
Seitdem du heißt Ozzy Osbourne, dann bist du das gewohnt.
Nee, also ich glaube wirklich, dass der FCH mal wieder so eine, weißt du, Fledermäuse nicht so komplett aggressiv nach vorne, wie es wahrscheinlich andere Teams wieder spielen werden, wo du halt irgendwie von Anfang an das Gefühl hast, okay, die brauchen nach 10 Spieltagen 30 Punkten, sonst wird der Trainer entlassen. Grüße an der Stelle an manche Vereine im Norden, ne? Mhm. Und deshalb glaube ich, dass da wieder der FCH eher so ein bisschen abwartend ist, wie halt eben diese Fledermaus auch. Erstmal so ein bisschen lokalisieren, wo muss ich hin, wann kann ich angreifen, aber dann halt auch gnadenlos auf dem Punkt da sein. Aber halt eben nicht gegen die ganz, ganz großen Tiere. Ich glaube, das ist immer das Gute in Heidenheim, diese Bescheidenheit, diese Ruhe im Verein. Und wie ich es dann schon so schön mit der Pandemie verknüpft habe, ne? Man weiß ja dann nicht, zu was es dann irgendwann mal führt.
Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass du mit einem Streichel zu angefangen hast und dann mit einer Fledermaus rausgekommen bist.
Ja, das war eine Wildwasserfahrt, ne?
Aber ich finde das Bild am Ende sehr stimmig. Also so sich so lauernd da so irgendwie, und das macht ihr ja seit Jahren, ne? Also ihr seid seit Jahren aus den Top 10, glaube ich. Ich habe jetzt die historischen Platzierungen nicht nachgeschaut, aber für mich seid ihr gefühlt immer unter den Top 10 zumindest. Es sei denn, es läuft mal irgendwie ganz, ganz komisch, aber das ist ja schon seit Jahren so, dass ihr da irgendwie auch immer mit eingerechnet werden müsst und auch von manchen Podcasts da irgendwie noch erwähnt werdet, dass man euch zumindest mit euch zu rechnen hat. Gut, mit der Fledermaus Heidenheim ist immer zu rechnen. Dominik, ich danke dir. wir hören uns bestimmt und sehen uns vielleicht auch hoffentlich während der Saison mal wieder oder ja, was das Sehen angeht, das erste Mal. Und ja, danke dir für deine Zeit und du hättest noch Platz für berühmte letzte Worte.
Ja, danke dir dann auch an der Stelle, ne? Und auch hier nochmal danke an alle St. Paulianer für diesen geilen Support, die ihr in dieser Liga abliefert. Es macht immer Bock, ans Millerntor zu fahren. Ich bin auch immer gerne bei euch im Podcast zu Gast und probiere hier irgendwie mein Heidenheim-Wissen zum Besten zu bringen. Und ansonsten kann ich nur sagen, stop war.
Wunderbare Schlussworte. Danke dir, Dominik, und bis dahin.
Ciao.
So, damit seid ihr am Ende dieses Teils unserer Saisonvorschau angekommen. Yannick und ich danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Projekt und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Episoden von Millerntor Meets 2022.